Ich würde nochmal feiern, wenn Fitzy zu den Patriots gehen würde.
Das ist jetzt schon ziemlich witzig.
Ja.
Gut, wollen wir anfangen?
Wenn du magst.
Tja.
Fahr ab, Kapellmeister.
Ich wäre soweit.
Alles klar. Miami's got the Dolphins, the greatest football team. We take the ball from goal to goal like no one's ever seen. We're in the air, we're on the ground, we're always in control. And when you say Miami, you're talking Super Bowl. Cause we're the Miami Dolphins, Miami Dolphins, Miami Dolphins number one. Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins. Der Franchise, die, ja, ich würde fast behaupten, mehr Aufregung in den ersten zwei Wochen ihrer Offseason hat, als in den 17 Wochen der NFL-Saison davor. Es ist unglaublich, ja, man, ja, jeden Tag irgendwas anderes, worüber man sich aufregen darf, möchte, wie auch immer. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es natürlich, ich ärgere mich hier nicht nur alleine, sondern ich habe heute auch wieder den Tobi mitgebracht. Moin, Tobi!
Hol dich den Meister des Quiz. Dankeschön, dass ich wieder dabei sein darf.
Oh. Ja. Der Quizmeister.
Zufall.
Ja, ist korrekt. Also unter was anderem kann ich das auch nicht abspeichern. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann habe ich auch. Oh, nee, das habe ich ja schon gesagt. Aber der Micho, ja, der Quizmaster, ist heute auch wieder mit dabei. Moin, Micho.
Seid gegrüßt.
Der Frank Elstner der deutschen Dolphins-Unterhaltung.
Zum Glück hast du dich Thomas Gottschalk gesagt.
Der ist ja kein Quizmaster.
Dann wäre ich dir an die Kehle gesprungen.
Jürgen von der Lippe wäre auch gut gewesen.
Wäre auch okay gewesen. Ich glaube, es wäre alles besser gewesen als Thomas Gottschalk.
Nichts gegen Thomas Gottschalk.
Oh doch.
Wie hieß denn die Sendung noch damals von Jürgen von der Lippe?
Geld oder Liebe.
Geld oder Liebe. Da saß ich immer bei meinen Großeltern, schön eingemummelt und dann, ja.
Ging das los. Noch Zeit.
Sehe ich das richtig, verstehe ich das jetzt richtig, Rico? Du möchtest gern so ein Format im Dolphins-Drive wie Geld oder Liebe aus dem Boden stampfen.
Ja, das würde ich gerne machen, um vielleicht auch den Schritt ins deutsche TV-Fernsehen zu schaffen. Also ich denke, dass wir mit solchen Sendungen, also auch wenn, selbst wenn wir das machen, das deutsche Fernsehen aktuell stark bereichern würden. Also ich habe ja kein Kabelfernsehen hier in meiner Wohnung. Und wenn ich Fernsehen gucke, dann ist das entweder Prime oder wenn ich zu Hause bin. Und da gucke ich eigentlich nur noch D-Max. Sowas wie Steel Buddies oder sowas. Oder halt die Goldsucher, die alles aus der Erde rausholen.
Die Buschfischer, die keine Ahnung.
Die Fischer eigentlich gucken alles.
Tatsächlich gucke ich gar kein Fernsehen mehr, weil mittlerweile gucke ich selbst den Sport, den ich im öffentlichen Rechtlichen gucken würde. Das ist ja ab und zu mal Wintersport tatsächlich oder Nachrichten, das gucke ich tatsächlich alles, das streame ich alles. Also übers Fernsehen selber gar nicht mehr.
Ich inzwischen auch. Gut, das war wie nennen wir das Format jetzt? Das war, was weiß ich, für einen Podcast. Ich würde sagen, das war's für heute. Über die Dolphins muss man eh nicht sprechen, weil es ist ja eh nichts los. Und
oder? Find's ab.
Nein. Was machen wir diese Folge überhaupt? Wir gehen unsere Awards durch, also quasi die Awards, die NFL verteilt, die verteilen wir. Also wir für uns, nicht wir für die NFL, obwohl ich immer noch sehr enttäuscht bin, dass ich keiner der Personen der Associated Press bin, die mitstimmen dürfen. Ich hatte damit eigentlich gerechnet. Das ist schon sehr, sehr traurig, aber gut. Dagegen kann ich nichts machen. Das ist jetzt erstmal so. Deswegen müssen wir sie hier vergeben. Und wir müssen, glaube ich, ganz viel über, ja, ich weiß gar nicht. Also meine Bubble ist halt voll auf Twitter. Aber es geht in keinem einzigen großen Themenblock geht es um die Spiele am Wochenende. Um keines. Ich weiß nicht. Ist verrückt, was momentan los ist.
Aber ist ja auch langweilig, ne?
Ja, ist echt langweilig. Playoffs, wen interessieren schon die Playoffs? Aber ja, ich würde sagen, Stück für Stück, womit fangen wir mit der großen Diskussion an und machen dann das Roundup und dann die News oder wie wollt ihr das machen?
Lass uns eben erst die eine News abfrühstücken. Ist ja nicht großartig was.
Die eine kleine News.
Ja.
Also, welche News meinst du jetzt?
Die rostertechnische Neuigkeit.
Oh ja, der Running Back,
Spieler haben.
Den wir von, ich glaube, der hat in Carolina gespielt. Mir fällt gerade sein Name nicht mehr ein.
Jordan Scarlett.
Ja, Future Contract. Und ich meine, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich denke, Micho wird jetzt so 5 bis 10 Minuten über Herrn Scarlett reden können.
Definitiv, natürlich.
Ja, also the stage is yours, ne?
Okay, das war's.
Wir sind heute ziemlich kurz angebunden.
Ja, aber nochmal, ich bin ja auch kein Fan von diesen Future Contracts. Ich habe immer wieder festgestellt, und das sage ich nochmal, diese Future Contracts, die meisten schaffen es nicht mal bis in die Training Camps. Also von daher.
Wobei ich bei Jordan Scarlett da vorsichtig sein würde, das ist immer ein ehemaliger 5-Runden-Pick. Also der hat schon ordentlich was in seiner Vita stehen zumindest. Also in der NFL jetzt nicht, aber Vorschusslorbeeren hat er.
Charles Harris war ein Erstrundenpick und? Hat er auch ordentlich was in der Vita stehen?
Ja, der spielt in Atlanta groß auf.
Du also war auch ein First-Round-Pick.
Entschuldigung, ich habe mich falsch ausgedrückt. Das sind ja alles noch First-Round-Picks. Also von daher.
Ja, ich hab jetzt auch übrigens, ich hatte ja zu Weihnachten das Buch vom Werner geschenkt bekommen, also My American Football Dream heißt es, glaube ich. Habe ich jetzt durchgelesen.
Ach, von Björn Werner. Oh.
Ja, nicht von Werner.
Ja, da war ich gerade so, hä?
Nee, Entschuldigung, Leute, Entschuldigung. Jeden, den ich jetzt getriggert habe, es tut mir aufrichtig leid. auf jeden Fall, er war auch First-Round-Pick, aber ja, Verletzungen führten zu einem frühen Karriereende. War ein bisschen ärgerlich, aber so ist das im Draft, ja. Es ist und bleibt eine Lotterie. Jetzt habe ich aber schon wieder den. Kaum sind wir in der Offseason, das ist, weißt du, wie wenn du 2 Wochen Urlaub gehabt hast. Ey, du hast überhaupt keinen Tagesrhythmus mehr. Was ist denn los hier heute? Worüber wollen wir denn jetzt sprechen?
Es geht in erster Linie ja jetzt seit 1,5 Wochen über diverse Quarterbacks, in dem so, Sinne gut. Über 2 bis 3.
So, und zwar, ja, wir haben jetzt den Draft und beziehungsweise haben letztes Jahr gedraftet, diesen Tour. Und der Tour hat jetzt halt diese Säulen, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich habe dazu was geschrieben. Ich muss immer noch überlegen, wie ich die PDF-Datei auf Twitter teilen kann. Das hat bis jetzt noch nicht so gut funktioniert. Weil Tua hat nicht so performt, wie sich es wahrscheinlich viele gewünscht haben. Und dadurch, dass Herbert halt so gut performt hat, sieht Tua halt nicht so gut aus im Vergleich. Insgesamt hat er halt eine durchschnittliche Rookie-Leistung gebracht. Aber das Problem ist, er ist halt kein durchschnittlicher Rookie, sondern 5th Overall-Pick. Ja, davon erwartet man eigentlich eine etwas überdurchschnittliche Rookie-Leistung. So, das ist das Erste. Das ist ja das, warum wir nach der Woche 16 und nach der Woche 17 am Diskutieren waren, müssen die Miami Dolphins an 3 ein Quarterback picken. So, jetzt ist mal eine ganz neutrale Frage an euch beide. Also, egal ob ihr mit Tour gehen wollt oder nicht, was würdet ihr bezahlen, um den First of All Pick zu bekommen? Von den Jacksonville Jaguars, Tobi.
Von 3 auf 1?
Ja.
Müsstest du wahrscheinlich 18 und den nächstjährigen Erstrunden-Pick für bezahlen. Also mehr als
3 First-Round-Picks.
Ja, klar, wenn du den 3er noch mit dazu nimmst, klar.
Okay, gut. Micho, was würdest du für den First-of-All-Pick bezahlen?
Was man dafür bezahlen würde, beziehungsweise was man dafür kriegt, beziehungsweise nein, was man dafür bezahlen müsste und was ich bezahlen würde, sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich glaube, dass man zu dem, was Tobi gesagt hat, sogar noch was drauflegen muss. Ich bin aber der Meinung, dass sowas grundsätzlich, ganz unabhängig von Tua und auch unabhängig von Trevor Lawrence jetzt sogar, dass sowas grundsätzlich bei einem Upgrade zu viel ist. wir hatten es letztens schon mal über die Messenger besprochen. Sowas machst du ja grundsätzlich, sowas machst du ja nur für einen Quarterback. Alles andere lohnt sich schon mal gar nicht, so hoch so einen mega Trade zu machen. So. Und meiner Meinung nach, klar, ist der Quarterback die wichtigste Position in einer Franchise, da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Aber ein mittelmäßiger Quarterback-Typ, viele sagen ja Game Manager, ja, ist sehr negativ besetzt, muss es gar nicht so negativ gemeint sein, aber ein mittelmäßiger Quarterback mit einem guten Supporting-Cast, also einer guten O-Line, guten Receivern, ja, performt besser als ein Spitzen-Quarterback mit einem schlechten Supporting-Cast. Und im Prinzip in dem Moment, wo ich so viel Picks abgebe, um hoch zu traden, grade ich mein Supporting-Cast ab, hab da zwar einen Spitzen-Quarterback, das funktioniert aber nicht. Gibt's mit Sicherheit Beispiele, und auf ein Beispiel werden wir nachher wahrscheinlich auch noch kommen, aber deswegen müsste man zwar so viel zahlen, um hoch zu traden, ich würde es aber aus dem gerade eben genannten Grund nicht tun.
Aber konkret jetzt im Fall der Dolphins, was, also okay, du würdest nichts bezahlen?
Weil ich einfach nicht abtraden würde. Ich würde vielleicht den dritten gegen den ersten tauschen und vielleicht noch einen Second Round drauf geben. Ich weiß aber, dass das zu wenig ist. Das ist illusorisch. Das wäre deutlich unter Wert.
Und was hast du so, müsste man?
Ja, ich sage auch 3 First Round Picks und wahrscheinlich auch noch mindestens 2 Second Round Picks müssten noch dabei sein.
Okay. Wir merken uns das jetzt einfach. Also ihr schreibt zu Hause mit. Tobi sagt 3 First-Round-Picks, Micho würde da noch 2, oder ist der Meinung, dass man noch 2 Second-Round-Picks dazugeben soll. Dazu kommen wir im späteren Verlauf nochmal. Das war einfach nur, ich wollte nämlich das jetzt einfach neutral bewertet haben, weil nachher ist das biased. Das war das eine. Also, es wird diskutiert, müssen die Dolphins an 3 Zach Wilson oder Justin Fields nehmen, weil vermutlich wird ja einer der beiden übrig bleiben, weil vermutlich, und das ist jetzt wird eine super spannende Frage, was mit Tua passiert, weil es tun sich auf einmal so viele Löcher auf, so viele Sachen, wo Tua getradet wird für was weiß ich, und es ist wild und es wird eine verdammt anstrengende Offseason, liebe Dolphins, das kann ich euch jetzt schon mal versprechen, und ich weiß, ich kotze auch schon im Strahl. Aber also ich habe so Tage, da finde ich, da gucke ich auf Twitter und denke mir so, bitte lasst es vorbeigehen. Und Tage so wie jetzt gerade, denke ich mir, ach, jetzt lass uns einfach darüber diskutieren, was Verrücktes alles passieren kann. Und zwar erstmal das, was am aktivsten gepusht wurde durch Social Media, war natürlich, dass ein gewisser Deshaun Watson, Quarterback der Houston Texans, sehr unzufrieden ist, weil auf einmal ein GM eingestellt wurde, obwohl er gar nicht gefragt wurde. Und man hatte ihm wohl versprochen, dass er zumindest Feedback geben darf, beziehungsweise konsultiert wird. So, jetzt ist natürlich meine erste Frage, Micho. Hat also auch ein Quarterback von dem Standing von Deshaun Watson das Recht, beziehungsweise sollte er überhaupt in die Suche des General Managers in irgendeiner Art und Weise eingebunden sein?
Definitiv nicht. Also, nochmal, Deshaun Watson, ja klar, mag ein großes Standing haben. Und natürlich ist es auch okay, wenn man sich die Meinung eines Quarterbacks anhört, gerade im Bereich Coaching oder Mitspieler, zumindest mal anhört. Nicht unbedingt, dass man sagt, von wegen, man hört auf sie, aber man sollte sich zumindest anhören. Aber bei einem GM, der später am Verhandlungstisch gegenüber sitzt und mit dem man dementsprechend verhandeln muss und der im Sinne der Franchise auch über einen Quarterback hinaus handelt, über einen längeren Zeitraum, nein, da kann Deshaun Watson ja gerne seine Meinung in die Welt hinaus posaunen, aber die Franchise sollte den Teufel tun und darauf irgendwie hören. Die sollte die Franchise komplett ausblenden.
Okay. Tobi, wie siehst du das grundsätzlich?
Genauso ist ich finde, es ist Kindergeburtstag vom Owner, überhaupt solche Sachen seinem Star-Quarterback, der jetzt nun mal gerade auch nicht der Älteste und Erfahrenste ist, da in die Welt zu blasen. Also ich finde es bescheuert, dass man ihm überhaupt das Versprechen gegeben haben sollte, wie man so hört. Also finde ich völlig unmöglich. Wenn es J.J. Watt gewesen wäre oder so, dann hätte ich das vielleicht noch verstanden. Weil der ist quasi die Franchise, der ist seit 10 Jahren da und ne, wer macht da so, macht relativ viel aus, aber gerade Watson, also weiß ich nicht.
Okay. Ja, das war die Frage, die ich jetzt als nächstes gestellt. Wie clever das als Owner ist, solche Sachen ja zu versprechen, weil ich meine, Michael, du hast es ja auch gerade gesagt, der muss ja nachher im Sinne der Franchise handeln. Das heißt, Deshaun Watson ist natürlich daran interessiert, einen GM zu haben, der ihm dann sagt, hey, hier, du bist unser Quarterback, du kassierst jetzt nochmal mehr. Ich meine, er hat einen großen Deal abgeschlossen, der Deshaun Watson, wobei ich finde, der ist gar nicht so teuer. Jetzt sagen alle was, aber dazu später nochmal mehr. So, der ist unzufrieden und es kam das Gerücht auf, dass ja, Deshaun Watson nicht weit davon entfernt ist, einen Trade anzufragen, obwohl er eine No-Trade-Klausel in seinem Vertrag hat. So, jetzt hat er eine No-Trade-Klausel im Vertrag. Jetzt stellt sich für mich die Frage, ist es eine einseitige No-Trade-Klausel? Also kann der Spieler einfach nicht gegen sein Einverständnis getradet werden? Oder ist das eine allgemeingültige No-Trade-Klausel? Das heißt, eigentlich kann der Spieler auch nicht weggetradet werden. Also, weil diese Klausel ist ja eigentlich, wird dann ad absurdum geführt. Oder wie sieht die vertragliche Situation da aus, Tobi?
Ich kenne natürlich den genauen Vertrag nicht. Ich gehe aber davon. Ja, ich habe ihn nicht in Gänze gelesen.
Das ist enttäuschend.
200 Seiten, vielleicht nur 2. Gehe ich mal von aus. Nein, du kannst davon ausgehen, dass die No-Trade-Klausel, die er sich in den Vertrag hat schreiben lassen, einseitig ist, dass er nicht ohne sein Zugeständnis oder sein aktives Ja-Sagen durch die Franchise getradet werden kann.
Okay, das heißt, wir umgehen zumindest schon mal dieses, ja, wie soll ich sagen, wir umgehen zumindest dieses, ja, er sitzt das jetzt aus und hat aber eine No-Trade-Klausel und verstößt quasi gegen den Vertrag. So ist es jetzt nicht hardcore, aber gut, wenn er es aussitzen würde, wäre es schon frech, würde ich mal sagen, bei so einem Vertrag. So, jetzt ist natürlich gleich der Link zu den Dolphins gefallen, weil eben Tua, wie wir es gesagt haben, nicht auf dem Level performt hat, auf dem wir ihn vielleicht gerne hätten. So, Micho, tauschen wir Tua für Deshaun Watson ein.
Puh, also ob wir das tun, ist natürlich eine gute Frage. Würdest du es tun? Aber ja, ich würde es nicht tun. Also man kann natürlich im Sport nie irgendwas ausschließen und vielleicht weiß unsere Franchise, gerade unsere Coaches, unser GM, mehr als wir. Ich hoffe, dass die mehr wissen als wir. Deswegen kann man sich ausschließen, aber von dem, was ich jetzt weiß, würde ich es nicht tun. Und das hat einfach aus demselben Grund zu tun, aus dem ich am Anfang auch immer noch Gase verteidigt habe. Wobei er bei den Jets ja wirklich absolute Kacke gemacht hat. Naja, für uns war es gut, was er bei den Jets gemacht hat, aber das ist ein anderes Thema. Und zwar geht es einfach darum, ich finde, dass das Ganze zu schnelllebig ist. Ich glaube, dass gerade im Football, das ja nun ein extrem komplexer Sport auch ist, Prozesse Zeit brauchen, um zu greifen. Natürlich gibt es das mit reinwerfen und funktionieren. Ja, wie zum Beispiel Justin Herbert oder so. Die Frage ist, ist es von Dauer? Das weiß man bei Justin Herbert ja nun auch nicht. Das muss man auch erstmal abwarten. Und ich glaube, dass eine Entwicklung, auch durchaus eine lange Entwicklung, einem Quarterback, gerade einem Rookie, guttun können. Und wer jetzt im Prinzip ein bisschen aufgepasst hat, also erstmal, dass Tua aus der Verletzung kommt und zum Zweiten, was Tua im College auch gemacht hat, der hat gesehen, dass Tua genau das liefert, was eigentlich zu erwarten war. Er hat genau die Schwächen, die er gezeigt hat, wo man im College schon gehen konnte. Und er ist natürlich noch nicht hundertprozentig fit, weil er aus einer Verletzung kommt. Er hat keine richtige Offseason gehabt, all sowas. Deswegen sage ich, gebt dem Ganzen einfach Zeit. Das braucht man. Natürlich, wenn man im Training sieht, okay, der Kerl wird es niemals schaffen, dann ist das eine ganz andere Situation. Aber Stand jetzt sage ich ganz klar, Tua ist auf dem Stand, auf dem er im College war, Ob es mehr oder weniger, will ich gar nicht so genau beurteilen. Und der braucht einfach noch ein bisschen. Und die Zeit soll man ihm geben, weil reinwerfen funktionieren wird in den seltensten Fällen klappen. Und dann können wir vielleicht auch mit ein bisschen Pech, sage ich mal, nochmal 40, 50 Jahre auf unseren nächsten Ventures Quarterback warten.
Okay. Ja. Also, ich sag mal, aber die Frage ist ja mit Deshaun Watson, das ist ja definitiv ein Franchise-Quarterback für die nächsten 10 bis 15, wenn ich mir dann in die NFL gucke, wahrscheinlich für die nächsten 20 Jahre. Ist das nichts, was eigentlich, also ich verstehe, also ich glaube, wir haben das Problem ist, dass wir zwei verschiedene Ansätze haben, weil ich sage, wenn du einen Elite-Quarterback hast, das ist das, was du als General Manager dein Leben lang versuchst zu finden. Ein Elite-Quarterback. Weil darum kannst du dein Team aufbauen. Und den Supporting-Cast, ob du ihn hast oder nicht, ich meine, machen wir uns nichts vor. Was haben die Leute, die Packers, vor der Saison kritisiert? Die Packers sind in die Saison gegangen mit einem Quarterback, der Elite ist, und der aber auch angezählt war so ein bisschen, ja, und mit einem Elite-Wide-Receiver, der diese Saison der beste Wide-Receiver der Liga war, weil Michael Thomas eben verletzt war. Ansonsten hatten die auch nichts. Ja? Also, und jetzt stehen sie da Nummer 1 in den NFC. Na, und ich sag halt, wenn du einen Elite-Quarterback hast, darauf kannst du besser umbauen und der performt auch besser mit einem schlechten Core als ein durchschnittlicher mit einem guten Supporting-Cast. Micho.
Ja, ich möchte das Ganze gerne mal umdrehen. Ich glaube, ich weiß nicht, was Tobi dazu gleich sagen wird, aber ich glaube, wir sind uns ja alle einig, dass Deshaun Watson, man kann ihn diskutieren, wo man ihn genau einordnen will, aber dass er zumindest ein Top-10-Quarterback ist. Das ist wohl das absolute Minimum, da können wir uns alle drauf einigen. So. Meine Frage war, ist jetzt erstmal an dich, Rico, das Supporting-Cast, gerade die Receiver von den Houston Texans, schätzt du die besser ein als unsere, genauso gut oder schlechter?
Das Supporting-Cast diese Saison.
Also erstmal die Receiver. Fangen wir erstmal mit den Receivern an. Die Receiver der Texans.
Da hatten wir eine halbe Saison Will Fuller. Den schätze ich schon gut ein. Brandon Cooks ist halt do or die. Also der hat auch seine, also ist für mich kein konstanter Receiver und musste dann halt. Hat dann aber tatsächlich abgeliefert, aber ich sage auch, also warum hat er abgeliefert? Weil er Deshaun Watson hat und nicht, weil er Brandon Cooks ist.
Okay, dann hast du die beiden Johnson Running Backs natürlich.
Ja. Das ist tatsächlich, ich habe bis heute nicht verstanden, wieso sie die beiden Johnsons haben. Also sie haben das ja nie genutzt. Also die haben ja nie super selten mit irgendwie Two Sets gespielt, also mit zwei Running Backs gespielt und diese Trade für ergibt rückwirkend für mich noch viel weniger Sinn für die Texans, weil sie mit diesen beiden Running Backs, die du ja eigentlich zu zweit aufstellen kannst, womit du super viel spielen kannst.
Sie wollten halt ein Schneckschief loswerden. Aber wie gesagt, wen hältst du das Support? Wo würdest du das Supporting Cast im Vergleich zum Supporting Cast der Miami Dolphins einordnen?
Insgesamt.
Das Support, die Receiver und dazu gehören für mich auch die Running Backs. Der Text im Vergleich zu den Dolphins. Warte mal.
Gut, also ich halte den Wide Receiver Korb für ein bisschen besser. Oder auf ungefähr dem gleichen Level, also irgendwo hinteres Mittelfeld oder letztes Drittel der Liga. Dann haben wir die O-Line. Die O-Line der Texans ist dadurch, dass sie Tunsil haben, ein bisschen besser. Also Tunsil hebt diese Line halt auf einen 20er-Niveau, also okay. Irgendwo Anfang
der. Wir reden jetzt von der Offense. Das heißt, grundsätzlich sagst du, die Receiver vielleicht minimal schlechter, vielleicht minimal besser, also aber ungefähr auf gleichem Level. Die O-Line wahrscheinlich etwas besser, aber auch nicht viel. Also könnte man sagen, letztendlich hatte Deshaun Watson in der Offense um sich rum ungefähr dasselbe Niveau wie zum Beispiel Tua und Fitzy bei uns.
Ja.
So, und wohin hat Watson die Offense geführt? Oder willst du jetzt sagen, dass die Offense der Texans gut war und die Defense hat es nur verkackt?
Wenn du dir das anguckst, hätten die Texans mit unserer Defense gespielt, hätten die Texans wahrscheinlich die Playoffs erreicht.
Und ich behaupte tatsächlich, dass es halt eben nicht nur daran liegt, sondern ich behaupte, dass gerade für die Shootouts dementsprechend Deshaun Watson einfach nicht reicht. Und du musst dich entscheiden, entweder du hast eine auf Dauer eine wirklich gute Defense wie wir oder auf Dauer eine gute Offense. Ja? Und ich glaube dementsprechend gar nicht mal so sehr, dass Watson so überperformt. Und ich das ist der Hintergrund, weswegen ich sage, nee, dafür will ich jetzt nicht so viel rausgeben.
Naja, aber er hat ja, also allein von diesen einfachen Stats jetzt in Anführungsstrichen, ja, also Yardage und so, da ist er oben immer mit dabei. Und auch die Nicht-Geschichten, also die Advanced Stats angeht, ist ja auch immer, ist er oben mit dabei. So, wenn du 38 Punkte gegen die Titans machst, so, wenn du dann 41 kriegst, kannst du nichts machen. Nach PFF ist die Houston Texans Offense Nummer 9, die Defense Nummer 31. Also, ja, ich bin der Meinung.
Es geht mir jetzt gar nicht darum zu diskutieren oder zu sagen, von wegen du hast recht oder ich habe recht. Es geht mir einfach nur darum, unsere Argumente gegenseitig zu verstehen. Ich hoffe, dass du mein Argument jetzt einfach nur nachvollziehen kannst. Darum geht's mir.
Ja, ich schon, aber also ja, ich bin halt einfach komplett. Ja, ich belasse es einfach dabei, weil wir da einfach unterschiedliche Philosophien haben. Aber ja, also wie gesagt, ich bin ja auch der Meinung, dass wir mit Deshaun Watson definitiv die Playoffs erreicht hätten.
Ja, und das glaube ich halt eben nicht.
Ja gut, Tobi,
ja, bitte.
Du hast jetzt zugehört. Wie siehst, also würdest du für einen Deshaun Watson traden?
Fängt alles vom Preis ab. Also was Deshaun Watson kann, ist, denke ich, so wie Micho sagt, ich hätte jetzt Top 7 vielleicht sogar gesagt, Top 7 Quarterback auf der einen Seite. Auf der anderen Seite würde ich aber auch das Wide Receiver Core der Texans jetzt nicht wesentlich schlechter machen, als es ist, weil die sind halt relativ verletzungsgebeutelt teilweise durch diese Saison gegangen. Sie hatten am Anfang noch Stills, sie hatten Randall Cobb, sie hatten, wie gesagt, Will Fuller, Brandon Cooks. Sie haben jetzt mit Jordan Akins und Darren Fells nicht gerade die schlechtesten Tight Ends mit dabei. Also so schlecht ist der Supporting Cast nicht. Und viele der Spiele, die die Texans dieses Jahr verloren haben, und das waren ja reichlich, Gott sei Dank, die haben sie einfach durch die Defense verloren. Ich glaube, sie haben, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, die schlechteste oder zweitschlechteste Laufverteidigung der Liga, meine ich. Also das ist völlig hanebüchen. Und in der Secondary haben sie bis auf Vernon Hargraves, der nur auch nicht gerade einer der Besten seines Fachs ist, nur auch nicht wirklich viel zu bieten. Also,
Also wir können uns das mal eben auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe mal hier den Rekord aufgemacht.
Ja.
Die haben tatsächlich in nur 2 Spielen weniger als 20 Punkte zugelassen. In 2 Spielen.
Ja, das sind 2 mehr, als ich ihnen zugetraut hatte. Ehrlich gesagt. Also.
Die haben in der Hälfte der Spiele 30 oder mehr Punkte kassiert. So, also natürlich, du musst die. Also, ich traue Deshaun Watson durchaus zu, mal 35 Punkte aufs Board zu bringen, wenn er mal anfängt zu zaubern. Aber auch nicht immer. Ja, also, ich meine, er hat ja auch. Die haben 37-31 gegen die Bengals verloren. Die haben 41-38 gegen die Titans verloren. Das einzige Spiel, wo man halt sagen muss, okay, da ist der Kack, war das 10-7, wo sie 10-7 verloren haben gegen die Browns. Ja, also, es ist halt echt zum Teil bitter. 42-36 verloren gegen die Titans in Woche 6.
Ja, so, ne, und wann hatte er schon mal oder wann hatte Watson schon mal sein komplettes Arsenal zur Verfügung? Die Wide Receiver waren ja entweder verletzt, gesperrt oder
weggetradet.
Weggetradet, ja. Ne? Also er ist schon guter und das Wide Receiver Core war vor der Saison auch darauf ausgelegt, aber die Saison ist ja jetzt nur mit großen Teilen Bill O'Brien dermaßen in die Hose gegangen, dass die vor einem kompletten Neuaufbau stehen. Und da musst du dich als einen Deshaun Watson, der wahrscheinlich dann auch von seinem Agenten da beraten wird, natürlich fragen, ob du Bock hast, in so einer, ich nenne es jetzt mal, Umbruchs-Franchise noch weitere Jahre deiner NFL-Karriere zu verbringen. Oder ob du vielleicht versuchst, zu einem aktuellen oder künftigen Contender zu kommen, um eben da deine persönlichen Ziele auch zu erreichen, weil den Vertrag, den er im September unterschrieben hat, den hat er ja nur erstmal, den würde er dann mitnehmen.
Nein, das ist richtig. Micho?
Ganz ehrlich, ich habe gerade ein starkes Déjà-vu, weil das erinnert mich an die Situation mit Micah Fitzpatrick, ja, weil klar, damals habt ihr gesagt, der hat ja noch gar nichts geleistet, deswegen darf der so nicht denken. Aber es ist genau dieselbe Art und Weise. Persönlich finde ich das total zum Kotzen.
Also, nee. Also, wow, also.
Das, was Tobi gerade gesagt hat, ich sag jetzt nicht, ich weiß ja nicht, ob das wirklich so stimmt oder so, aber diese Argumentation, ja, ich kann verstehen, dass er da weg will, weil er sieht seine Karriere oder viele Jahre seiner Karriere in der NFL bei so einem Team in Gefahr. Und im Prinzip, im Grunde genommen, ist es genau dasselbe, wo ich Minka Fitzpatrick ein bisschen in Schutz genommen habe, war genau dieselbe Argumentation, mit dem einzigen Unterschied, dass Deshaun Watson nur schon ein paar Jahre bei Houston gespielt hat, und da auch was geleistet hat. Minka Fitzpatrick hatte zu dem Zeitpunkt erst ein Jahr gespielt.
Naja, aber du siehst ja, was mit den Versprechungen wird, die der Owner und die Franchise Deshaun Watson seit Jahren machen. Also dem wird Arsch und Stuhl unterm Hintern weggetradet, so wie Hopkins. Und der erkennt halt, dass er da auf gut Deutsch an der einen oder anderen Stelle einfach verarscht wird und verbrannt wird. Auch
stell dir vor, du bist Straßenbauer oder sowas. Oder was? Gut, ich kann mich jetzt behandeln. Also, aber ich sag mal, oder du bist jetzt Fliesenleger oder machst Badezimmer und sowas und musst die Fliesen abklatschen. Stell dir vor, du hast da kein Stemmgerät oder sowas, sondern musst das alles mit Hammer machen. Und mit Meißel. Ey, das fuckt dich auch ab, wenn du vor zwei Tagen noch ein elektronisches Gerät gehabt hast. So, und jetzt musst du es mit Hammer und Meißel machen. So, das ist genau das gleiche wie, hey, du hast jetzt nicht mehr einen der Top 5 Receiver der Liga, weil wir ihn für nichts weggetradet haben.
Oh, beziehungsweise um Stinkstiefel loszuwerden. So kann man ja auch argumentieren.
Na.
Ja, dass der Trade wahrscheinlich total daneben war. Aber ich finde, wir können so aus der Ferne halt nicht einfach immer so, ja, solche Geschichten einfach so mal eben behaupten. Und weil es gerade entpasst hat, das, was da irgendwo mal unser Wertekoordinatensystem verschieben. Ich glaube,
nein, ich habe ja nicht gesagt, dass das so ist. Ich habe den Konjunktiv benutzt.
Genau, dieser Konjunktiv erinnert mich halt an genau denselben Konjunktiv, den ich damals bei Fitzpatrick benutzt habe.
Nein. Der Konjunktiv von Fitzpatrick war ja nicht gegeben. Da war es ja Fakt.
Naja, ja, genau, es wurden Leute weggetradet und so weiter.
Ja, aber es ist auch, er hat ja gesagt, er will das nicht.
Ja.
Also es ist ja auch, also wir sprechen hier jetzt, also um das jetzt mal gerade zurück, wir sprechen hier über einen Quarterback, der jetzt in sein fünftes oder sechstes Jahr kommt, der zu den Top-Quarterbacks der NFL gehört, das schon mehrere Jahre unter Beweis gestellt hat, zu einem, der seine beste Anspielstation weggetradet bekommen hat, für nichts, wovon er nichts wusste, was halt, kann man auch drüber diskutieren, ob da ein Quarterback zumindest gefragt werden sollte, nach der Meinung, kann man so oder so sehen. Aber er wurde seiner besten Anspielstation beraubt. So, vergleichen wir mit einem Rookie Safety, der eine durchschnittliche Saison gespielt hat, ja, der einen auf dicke Hose gemacht hat, weil dass er dies und jenes spielen kann und am Ende so und so eingesetzt wurde, dafür die Coaches kritisiert hat. Also das ist für mich nicht vergleichbar. Und
naja, das Zweite, für dich nicht. Ich ja, finde, es ja. dasselbe. So.
Vor allen Dingen musst du ja dazu sehen, vor welcher Saison die Houston Texans jetzt stehen. Das musst du ja noch mit dazu sehen. Will Fuller, die jetzt beste Option, die Deshaun Watson hat, können sie nicht verlängern. Weil zu teuer, kein Cap Space. Dann hat er keinen vernünftigen Trainer. Dann wird ihm versprochen, ne, wie gesagt, wie immer man das halten nach, werden ihm da Dinge versprochen. Vielleicht, dass er sich den Headcoach mal, dass er dabei gefragt wird oder so. Und wenn er jetzt schon merkt, dass auf diese ganzen Versprechungen oder auf alles das, was ihm der Owner da so erzählt hat, er dann nichts geben kann. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dann da beleidigt zu sein, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es möglich ist, dass Deshaun Watson einem Trade nicht abgeneigt sein könnte. Wobei wir immer noch dazu sagen müssen, das Ganze ist ja entstanden durch einen Artikel eines Journalisten, der das auch im Konjunktiv geschrieben hat. Im Wortlaut heißt es, glaube ich, so ungefähr, wenn Deshaun Watson nach einem Trade fragen würde, dann würden die Houston Texans dem nicht zustimmen, weil bla bla bla. Und aufgrund dieses Konjunktivs ist die ganze Nummer ja jetzt erst ins Rollen geraten. Also die Grundlage dessen ist reichlich, reichlich dünn. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber dass er angepisst ist, das ist Fakt. Das hat er wohl schon vor seinem Urlaub so ein oder zwei Ausspracheversuche gegeben und irgendwie kriegen sie es wahrscheinlich auch wieder hin. Aber dass er nicht gerade glücklich ist und er vor einer sportlich ungewissen Zukunft in Houston steht, das steht auch außer Frage. Also Playoffs ist da im nächsten Jahr wahrscheinlich erstmal nicht.
So, wie gesagt, wir können, meistens wird sowas ja an den Journalisten durchgestochen, damit der irgendwie dann was schreibt, da wäscht ja immer eine Hand die andere, ist ja so ein ganz dreckiges Mediengeschäft. Was ich halt nur meine ist, und da bin ich weg von euch, das weiß ich. Ich weiß, dass ihr anderer Meinung seid. Ja, und ich glaube, da können wir uns gegenseitig auch nicht überzeugen. Für mich spielt die Leistung zum Beispiel, die einer vorher gezeigt hat oder so, keine Rolle. Für mich ist beides nicht in Ordnung. Also grundsätzlich das Verhalten, den Trade oder diesen Ärger öffentlich zu machen, ist für mich nicht in Ordnung. Und wenn ich das eher verstehen kann, dann eher bei einem jungen Spieler, der sich in Gefahr sieht, bei einer Franchise schon, weil der Start eine Karriere relativ wichtig ist, wie man jetzt an Tour auch sieht, seine Karriere zu versauen, dadurch, dass er bei einem Team ist, das sich gerade mitten im Rebuild befindet. Dafür habe ich noch eher Verständnis als bei jemandem, der schon länger da ist und sich in der Liga etabliert hat. Das ist einfach nur meine persönliche Meinung. Ich weiß, dass ihr da andere Ansicht seid, aber so sehe ich das. Und deswegen finde ich das, was da passiert, grundsätzlich nicht in Ordnung, nicht besonders übel. Nochmal, an der Klasse von Deshaun Watson, dass er mindestens ein Top-10-Quarterback ist, keine Frage. Dass er uns wahrscheinlich in der nächsten Saison auch besser machen würde, auch keine Frage. Ob er uns so viel besser machen würde, ist eine andere Frage. Charakterlich oder beziehungsweise der Bewertung dieser Trade-Sache nur, erinnert mich das halt sehr stark an diese Geschichte mit Fitzpatrick. Und da verschiebt sich ganz einfach mein Wertekoordinatensystem nicht. Da bleibe ich dieser Meinung nach wie vor.
Ja, das Problem aber, was ich jetzt noch habe, ist, und das ist eigentlich der neben dem, was ich gesagt habe, und okay, wenn wir die Leistung der letzten Jahre oder halt die Leistung, die ein Spieler erbracht hat, nicht dazu nehmen, sondern das im Leistungsvakuum sozusagen betrachten, ist immer noch die Geschichte, dass wenn der Owner ihm das versprochen hat und sich nicht an diese Versprechen hält, ja, das ist genauso, als wenn mein Arbeitgeber mir sagen würde, du Rico, wenn dein Chef aufhört, wirst du sein Nachfolger. Und ich werde es nicht. Also ich wüsste, dass ich in diesem Moment sagen würde, okay, das ist ärgerlich, nach Hause gehen würde und Bewerbungen schreiben würde. So, und nichts anderes ist das, was du schon Watson oder halt was, wenn da einer, wenn er das an die Medien durchsteckt, macht. Ja, also sagt, hey, Also, wenn ihr euch nicht an eure Versprechungen haltet, wieso sollte ich mich an meinen Vertrag halten? So, und das ist halt für mich nochmal eine andere Ebene, die es auf bei der Fitzpatrick-Sache nicht gab. Na, wenn wir es losgelöst betrachten. Das ist das, und deswegen macht es für mich nicht vergleichbar. Na gut, so, jetzt haben wir darüber gesprochen, was Deshaun Watson, wie, wo, was. Jetzt ist die Frage, nehmen wir mal, Micho, jetzt sagen wir mal, wir würden dafür traden. Was würdest du, oder was hältst du für realistisch zu traden?
Wieder die Frage, meinst du, was ich glaube, was realistisch für den Trade wäre, oder was ich glaube, was wir geben sollten? Also ich gehe mal davon aus, du kennst ja meine Meinung mit dem.
Ja, so mit deswegen. Dem
ich glaube, dass wir mindestens unsere beiden First-Round-Pick dieses Jahr, den First-Round-Pick nächstes Jahr, plus, ja doch, vielleicht die beiden, plus auf jeden Fall auch wieder Second-Round, so ähnlich wie wenn wir auf 1 traden würden, auch Second-Round-Picks oder sowas noch abgeben würden, müssten, um eine Chance auf die von Watson zu haben, selbst wenn wir Tua mit einpreisen.
Okay, Tobi, was denkst du?
Also, wenn wir Tua mit einpreisen, müssen wir sehen, dass Tua uns sicherlich viel mehr wert ist als Tua den Texans. Das wird man sehen. Also, ich denke, dass man für Tua einen hohen Zweitrunden-Pick einpreisen kann, mehr aber nicht. Weil, wie gesagt, was wollen die, ne? Die Texans müssen ja dann die ganze Arbeit übernehmen, die wir müssen das Projekt ja übernehmen. Und das mag uns ja mehr oder weniger wert sein, aber wie wir auch an Josh Rosen gesehen haben, der war ein tiefer Zweitrunden-Pick da uns wert.
Ja, also ich finde die Situation mit Josh Rosen und Tua ist nicht vergleichbar. Nee,
deswegen gehe ich auch 30 Draft-Spots höher. Also, wie gesagt, man darf nicht erwarten, dass die Houston Texans lauter als Hurra schreien, wenn wir denen unseren dann abgelegten zukünftigen Franchise-Quarterback andrehen wollen. Also,
das ist klar, aber was würdest du denn jetzt?
Also, ich denke, dass es 3-18, nächstes Jahr First Round plus ein Second Round plus Tua mindestens sein müsste, damit die Houston Texans überhaupt drüber nachdenken. Ob er das wert ist, sei mal dahingestellt, aber ich denke, dass das so viel, wenn nicht sogar mehr sein müsste.
Weil das ist ja jetzt die Frage, deswegen habe ich mal ganz am Anfang die Frage gestellt. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass es, oder also ich, dadurch durch den Hype, weil die Frage kam tatsächlich, in der Interception Dynasty League, weil ich so ein bisschen so, was manche Dolphins-Fans so schreiben, habe ich da so ein bisschen mal in der Gruppe diskutiert und da kam halt auch die Frage auf, was würde ich dafür geben, und ich war auch auf dem gleichen Niveau wie bei Watson. Da muss man sich drüber nachdenken, weil ich, ganz im Ernst, ich würde ja viel lieber das Zeug für Watson ausgeben, als für den First of All Pick. Also Trevor Lawrence ist halt das Talent, aber er hat noch keinen Snap gespielt. Da gehe ich immer trotzdem lieber mit Deshaun Watson fürs Gleiche, auch wenn, selbst wenn er ein bisschen mehr kostet. Jetzt ist halt die Frage. Micho, du würdest gar nicht tauschen.
Nein, ich würde nach wie vor nicht tauschen. Ich halte das für zu früh. Und ich bin auch kein großer Fan davon, sich so zentrale Bausteine einfach, vor allen Dingen soll es ja dauerhaft sein, zusammen zu traden. Auf dem Free Agency Markt ist es vielleicht was anderes, aber gerade diese Blockbuster Trades, dieses Zusammentraden, wenn wir nicht gerade im Win-Now Modus sind oder so, da gehe ich lieber mit der Wette im Draft und warte sogar lieber 1-2 Jahre länger. Ist aber meiner Meinung nach sogar nachhaltiger.
Okay, Tobi, deine Meinung dazu, sollten wir dafür gehen oder nicht?
Ob wir dafür gehen sollten oder nicht, ist, wie gesagt, preisabhängig, und ich gehe davon aus, dass der Preis, den die Houston Texans aufrufen, so dermaßen hoch ist, dass wir in die Situation kommen, in der Deshaun Watson jetzt bei den Texans ist, nämlich, dass ein sehr guter Quarterback seine Bälle auf mittelmäßige bis halbwegs gutklassige Receiver zu verteilen hat, weil wenn wir das tun, übernehmen wir auch den Vertrag. Und mit diesem Vertragsgebilde von, ich glaube, 156 Millionen in den nächsten 4 Jahren oder in den nächsten 5 Jahren, glaube ich, nehmen wir uns ja auch Möglichkeiten des weiteren Umbaus, so wie sich die Franchise das vorgenommen hat. Wir sind ja jetzt mitten in einem Umbauprozess, und wenn wir aus diesem Prozess aussteigen für Deshaun Watson, hat das ja auch Konsequenzen, die über die reinen Draftpicks hinausgehen. Zum Beispiel, man kann das ja gut simulieren, diese ganzen Trade-Geschichten. Drei Viertel des derzeitigen Cap-Space, je nachdem, wenn er noch höher klettert, wird es natürlich dann nicht ganz so schlimm, aber drei Viertel des Cap-Space, den wir momentan haben, würden wir dann dafür draufhauen, dass wir mit Deshaun Watson einen anderen Quarterback kriegen. Das heißt dann aber auch, wir können Ted Karras als Center nur noch schwer verlängern. Wir können kein vernünftiges Supporting Cast auf die Beine stellen, weil uns A, die finanziellen Mittel und B, die Draft-Picks fehlen. Das heißt, wir machen genau das, was die Texans vor diesem Jahr gemacht haben, weil die ganzen Future-Draft-Picks, die alle dann mehr wert werden, haben ja dann die Texans. Und wir werden auch mit Deshaun Watson, mit einem sehr guten Quarterback und einem bestenfalls mittelmäßigen Supporting Cast nicht dahin kommen, wohin wir mit einer guten Mannschaft rund um Tua kämen. Deswegen bin ich dafür Nachhaltigkeit. Und wer die Vertragsdetails von Deshaun Watson kennt, der weiß, dass das für 2021 sogar noch moderat ist, sondern dass das dicke Ende des Vertrages in den Jahren 2022 und 2023 kommt. Ich habe das mal ausgerechnet, als ich mich mit der Thematik beschäftigt habe. Wir legen im Vergleich Tua, Deshaun Watson in den nächsten 3 Vertragsjahren 80 Millionen bis 85 Millionen mehr drauf. Und das fehlt uns dann natürlich für Spieler, die den Supporting Cast verbessern könnten. Also zu dem richtigen Preis, den die Texans nicht aufrufen werden, gerne. Aber sehe ich als überhaupt nicht realistisch an, dass Deshaun Watson in Miami spielt.
Wow, also ich halte diesen Vertrag für äußerst günstig. Also ich verstehe diese Diskussion überhaupt nicht über diese Cap-Space. So, und, weil wir machen, ganz im Ernst, wenn Tua sich nicht entwickelt, ist diese ganze Mannschaft wertlos. Dann werden wir nie einen Super Bowl gewinnen. Nie. Der letzte durchschnittliche Quarterback, der einen Super Bowl gewonnen hat, wer war das? Joe Flacco? Wann war das? 2006?
Tom Brady.
Nick Foles.
Ja, super. So zwei in den letzten 20 Jahren.
Naja,
will ich darauf hoffen, dass wir in 10 Jahren irgendwie Tour durchfüttern und dass wir dann unser
Bullshit. Die Frage, die man sich da stellen muss, Rico, ist ja, kann uns Deshaun Watson mit einer mittelmäßigen Mannschaft den Super Bowl gewinnen?
Ja.
Ja, genau. Du sagst ja. Da ist bei dir ein klares Ja. Sehe ich.
Nein.
Anders.
Also, wir müssen uns das jetzt mal hier veranschaulichen. Wir haben Tour, der eine durchschnittliche Rookie-Saison gespielt hat. Was heißt durchschnittliche Rookie-Saison?
Es geht ja jetzt momentan nicht um Tour. Ich frage dich ja, eindeutig. Kann uns Deshaun Watson in den nächsten 3 Jahren den Super Bowl gewinnen?
Ja.
Mit einer Mannschaft, die maximal durchschnittlich ist?
Nein.
Sag mal, also jetzt mein Vorschlag ist, ja, dass wir die 2 First-Round-Picks dieses Jahr, 2 Day-2-Picks draufpacken und Tour, und das geht zu den Texans und wir und Deshaun Watson. So, das halte ich für realistisch, tatsächlich. Die Texans können verlangen, was sie wollen, aber das ist ein realistischer Preis in meinen Augen. So, war, also ganz im Ernst, so, wir, Also wir reden von Regression in der Defense. Das heißt, die Defense wird vermutlich vielleicht nicht ganz auf dem Level spielen, wie sie das dieses Jahr getan hat. Vielleicht. Wir wissen es nicht. Die Steelers haben bewiesen, dass man das theoretisch auch eine ganze Saison lang machen kann, wenn man halt eine Offense hat, die zumindest ein bisschen für Entlastung sorgen kann. Das könnte unsere Offense tatsächlich mit Deshaun Watson im Vergleich zu Tour. Weil, klar, und das habe ich ja auch geschrieben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Tour sich stärker verbessert als der durchschnittliche Rookie-Quarterback von Jahr 1 zu Jahr 2, durch seine Verletzung, so halte ich für sehr realistisch. Aber es ist eine Wette. Es ist eine Wette, die da gemacht wird. Und die Verletzung ist die einzige mit Verbindung der Offseason, wobei die Offseason hatten auch einen Joe Burrow und einen Herbert. Ja, also dementsprechend. Aber das einzige Argument, wo man noch sagen kann, dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass Tua sich besser entwickelt, ist eben, dass er verletzt war. Ja, die Verletzung war schlimm. Keine Frage. Und es haben viele darüber nachgedacht, ob er überhaupt spielen wird. Jetzt hat er gespielt und hat nicht so performt. Vollkommen in Ordnung. Wenn ich aber für den Preis einen Deshaun Watson bekommen kann, der gezeigt hat, dass er ein Franchise-Quarterback ist und auch über die nächsten Jahre sein kann, dann hole ich mir, wenn ich zum Beispiel dieses Paket, was ich gerade gesagt habe, dann hole ich mir diesen Quarterback. Weil der Quarterback mit großem Abstand, die weitaus wichtigste Position beim American Football inzwischen ist. Und dann habe ich über 15 Jahre Ruhe. Ich habe über 15 Jahre Deshaun Watson und habe damit meine Ruhe. So, und jetzt, wenn ich sage, okay, 3 Jahre, okay, ist ein Longshot. Ich sehe aber die Möglichkeit, dass wir durchslippen. Ja? Kann passieren, dass wir einen Super Bowl mit Deshaun Watson holen. Aber jetzt siehst du doch mal auf den Long Run. So glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit dann in den Jahren 4-7 oder 4-10 da ist, dass wir regelmäßig in den Playoffs sind und eigentlich auch Divisional Round AFC Championship Game, dass wir darüber reden, das halte ich für ziemlich wahrscheinlich. Weil Brian Flores hat gezeigt, dass er eine gute Defense aufstellen kann. So, dass wir in der Offense, weil dadurch, dass wir letztes Jahr sah es zwischendurch gar nicht so schlecht aus. Dieses Jahr wirkt es eher wie ein Rückschritt zum Teil. Keine Ahnung. Ja, also ich habe jetzt keinen großen Vergleich zwischen Chan Gailey und Chad O'Shea gemacht. Aber also, wie gesagt, wir haben keine wirkliche offensive Identität. Und mit Deshaun Watson könnte man sich zumindest eine gewisse offensive Identität auch eher hermachen als mit Tour, weil Deshaun Watson einfach mehr mitbringt. Und dementsprechend glaube ich, dass die Wette auf Deshaun Watson eine sicherere ist als auf Tua. Und ich verstehe also auch dieses Argument der Nachhaltigkeit überhaupt nicht. Der Nachhaltigkeit, weil, also, es ist doch, was ist denn nachhaltiger, wenn ich jetzt einen Quarterback für 15 Jahre habe? Sicher. Weiß ich nicht, Micho.
Ich glaube halt, dass wenn, und das muss auch so sein, ja, gehe davon aus, dass Tua sich entwickelt, dann öffnet sich unser erstes Super Bowl Fenster übernächste Saison, so ähnlich wie bei den Bills mit Josh Allen. Und da schließt sich wieder dann haben wir vielleicht ein Super Bowl Fenster von 3 Jahren und da schließt sich dann erstmal wieder mit der ersten großen Verlängerung von Tua. Ja? Danach werden wir ich sag jetzt mal fast 3-4 Jahre kein besonders oder nur ein kleines Super Bowl-Fenster haben. Wahrscheinlichkeiten, wie gesagt, man kann ja auch immer Glück haben oder so. Und danach geht es wieder auf. Und ich glaube, dass das dann ganz einfach mit Deshaun Watson, dass wir genau in das Fenster reinkommen würden, wo wir halt eben kein Super Bowl-Fenster haben. Es würde länger dauern. Ich glaube eben nicht, dass wir mit Deshaun Watson eher einen Super Bowl holen würden. Es würde eher dauern und eher wieder zu Ende gehen. Also, du kannst in der NFL nicht immer vorhersagen, dass du einen Super Bowl holst. Aber du kannst halt schon so sagen, so gewisse Fenster, gerade vom Schedule-Space und vom sonstigen her. Und ich glaube, dass wir da tatsächlich ein potenzielles Fenster mindestens mit so einem Trade schließen würden, aber dafür kein neues aufmachen. Unter der Voraussetzung, dass Tua sich entwickelt. Entwickelt sich Tua nicht, klar. Aber das ist halt die Wette, die du immer hast. Und du sagst gerade eben, es geht um Wahrscheinlichkeiten. Aber du fragst das nach der Nachhaltigkeit. Und das ist der Grund, warum ich da tatsächlich sogar eher ein bisschen Risiko eingehe. Und ich schätze die Chancen bei Deshaun Watson nicht viel höher ein. Im Moment noch nicht. Ja, das ist ja die Datenlage. Ja.
Das große bis mittelschwere Aber ist, dass Tua und Deshaun Watson im exakt gleichen Vertragsfenster liegen dann. Tours Rookie Contract mit der 5-Jahres-Option endet genau ein Jahr, bevor der Vertrag von Deshaun Watson endet. Das heißt, die sind vertraglich sowieso gleich auf. Und ich wette, dass das letzte Vertragsjahr von Deshaun Watson wenn sich Tua entwickelt, wahrscheinlich 10 Millionen günstiger ist als das von Tua. Ich gehe davon aus, kurz da, um das zu erklären, wie ich darauf komme, ich glaube, dass der Salary Cap ungefähr gleich bleiben wird, dadurch, dass es 17 Saisonspiele geben wird in der nächsten Saison. Damit sagt man, okay, damit haben wir Leverage. Das heißt, wir müssen den Capspace nicht nach unten hin anpassen. Aber danach wird der Capspace wieder steigen. Und dementsprechend werden die Verträge für Quarterbacks noch teurer. So, und die Entwicklung ist ja auch eher, dass die Verträge für Quarterbacks deutlich teurer werden. So, und deswegen glaube ich, dass das durchaus eine Option sein kann, dass die beiden dann im gleichen Fenster liegen. Ja? Und dementsprechend würde uns Watson jetzt auf ein deutlich höheres Level als Tua heben und das auch über den Long Run. Nachher Tua eventuell 3 Jahre länger noch in der NFL zu spielen, dann müssen wir uns halt nach Watson wieder um einen Quarterback kümmern. Aber das ist dann die Aufgabe vom Zukunfts-GM. Weiß nicht, ob Zukunft Chris Greer sein wird oder wer auch immer.
Naja, wenn das Ganze...
Sein ist Tobi doch soweit, oder?
Wenn das Ganze in die Hose geht, dann Chris Greer nicht mehr. Also...
Das ist, glaube ich, tatsächlich auch eine Sache. Viele haben Angst. Also ich glaube, viele haben so eine emotionale Angst, halt zu sagen, ja, weil man kann den Dolphins nichts vorwerfen, wenn wir jetzt den Rebuild so weitermachen. Und es dann nicht klappt, dann kann man uns vorwerfen, dass wir uns für den falschen Quarterback entschieden haben. Aber wenn wir jetzt diesen Deshaun Watson Trade machen, das nicht funktioniert, da haben viele, ja, hätten wir, und wenn wir das nicht mal normal gemacht hätten und so. Das ist, glaube ich, auch ein emotionales Argument, was dazu kommt.
Du, ganz ehrlich, selbst wenn wir den Deshaun Watson jetzt nicht holen, wenn der gar nicht erst auf den Markt kommt, die Leute, man kennt ja die Dolphins-Community weltweit schon relativ genau, in 10 Jahren werden die Leute noch davon reden, ja, was hätte mit dieser Saison passieren können, wenn wir dann da den Deshaun Watson geholt hätten. Ja. Also das werden wir uns nicht die nächsten 4 Monate in der Offseason, sondern wahrscheinlich die nächsten 40 Jahre anhören müssen. Wie, es ist zwar nicht miteinander vergleichbar, aber über Drew Brees reden wir ja immer noch.
Richtig.
Ja, also aber dieses Schicksal, das habe ich mir schon mit weggesteckt. Also das wird uns die nächsten Jahrzehnte noch weiter begleiten, egal ob er kommt oder nicht.
Gut, aber also ich glaube, wir haben jetzt auch ziemlich viele Aspekte dieser Tua-Watson-Diskussion.
Ja, wenn es einfach wäre, dann...
So, jetzt habe ich nämlich... Ich habe mir jetzt noch eine andere Frage an euch. Und zwar, gibt es einen Quarterback, der verletzbar, der unter dem Franchise-Tag gespielt hat? Der jetzt quasi theoretisch Free Agent werden würde? Wäre Dak Prescott eine Option für die Miami Dolphins? Micho?
Nein. Nein. Bitte nicht. Also, warum nicht? Ich weiß nicht, wie viele alle Leute drauf kommen, dass Dak Prescott der Top-Quarterback ist oder sonst irgendwas. Ich glaube, dass Dak Prescott zu einem Großteil damals von seiner guten Offense-Line profitiert hat. Ich halte Dak Prescott letztendlich für einen durchschnittlichen Quarterback. Und tatsächlich hat er ja auch am Anfang der Saison jetzt nicht unbedingt wirklich super, super toll performt, alleine, also er selber ohne Supporting Cast, weil ihm tatsächlich die Protection von der O-Line gefehlt hat. Und dann sind wir wieder bei dem Problem, was wir mit Ryan Tannehill hatten, nämlich ein Quarterback, der proportional besser spielt, wenn man ihm einen Supporting Cast gibt, aber auch dementsprechend wesentlich schlechter spielt, wenn es im Supporting Cast halt eben nicht stimmt. Die Titans haben es geschafft, das jetzt Tannehill zu machen, hinzustellen. Die Cowboys haben das eine Zeit lang bei Dak Prescott gemacht. Aber das ist ja genau das, wovon wir eigentlich weg wollen. Meiner Meinung nach ist ein Franchise-Quarterback und ein Elite-Quarterback der Quarterback, der schafft, die Franchise alleine zu tragen und nicht abhängig ist oder zu sehr abhängig ist von seinem Supporting Cast. Der Offense auch selber kreieren kann, sehr viel. Das kann ein Aaron Rodgers, das kann ein Patrick Mahomes, ja. Das kann Jared Goff nicht, das kann Jimmy Garoppolo nicht. Ja, die liefern nur innerhalb des Systems. Die halbe Liga ist auf der Suche danach. Aber dann weiß ich nicht, wenn wir mit Tua zumindest eine Wette darauf haben, warum sollte ich dann einen Quarterback nehmen, der es definitiv nicht ist?
Okay, Tobi.
Durch seine diversen Verletzungen und die Tatsache, dass Doug Prescott in Dallas halt auch relativ stark von der guten O-Line und der zwischenzeitlich mal positiven Entlastung eines nicht gerade unterbezahlten Running Backs profitiert hat, bin ich, was die wirkliche Leistungsfähigkeit von Doug Prescott außerhalb von Dallas angeht, doch etwas skeptisch. Und für das Geld, was er haben möchte, da haben wir zwar die Picks, das ist schön, aber also so einem Quarterback möchte ich jetzt keine 40 Millionen im Jahr zahlen.
Gut.
Also dann würde ich die schon, wenn wir es vergleichen, würde ich die eher Deshaun Watson als Doug Prescott geben.
So, Tobi ist dafür, dass wir Deshaun Watson holen.
Ja, als Free Agent gerne.
Wenn es um die Entscheidung ginge, nur um die Entscheidung zwischen Doug Prescott und Deshaun Watson, wäre ich auch eindeutig bei Watson.
Gut, dann kommen wir behandeln jetzt einfach das komplette Programm Tua Tagovailoa. Hat unserer Draft-Experte Sal Guerrero, der letztes Jahr zum Draft gesagt hat, eine Woche vor dem Draft, wir traden an 1 für Burrow. Danach hat er gesagt, wir nehmen Herbert über Tour. Und dann kurz vor dem Draft hat gesagt, wir traden back und nehmen Jordan Love. So, das war Sal Guerrero vor dem NFL-Draft 2020. Und jetzt ist Sal Guerrero, der hat mit 3 Spielern gesprochen, die Tour ja kritisiert haben, heimlich, aber man darf die Namen nicht sagen, weil Brian Flores will das nicht. Und ja, so, ich möchte da jetzt erstmal gar nicht so viel zu sagen. Tobi.
Ja, bitte.
Was sagst du zu dieser Situation?
Also, erstens, ich hatte da heute auf Twitter heute Nachmittag ein etwas längeres Diskussionsgesprächskreischen mit Adrian Franke und in erster Linie erstmal, was wir nicht wissen, wäre es entscheidend zu wissen, welchen Status die Spieler in unserem Roster haben. Wenn das jetzt irgendwelche, die hinterletzten Bankdrücker aus dem Practice-Squad sind, dann ist das Pain, was sie von Tour halten oder nicht. Wenn es jetzt aber Gesicki, Parker und Howard, das hattest du im Vorgespräch an Namen vorgeschlagen, Rico, wenn die das wären, wäre das natürlich fürs Locker-Room-Klima nicht besonders gut. Ich habe persönlich eine andere Theorie. Es ging in den zitierten Texten, die Sal Guerrero in seinem Artikel verwurstet hat, um die Tatsache, dass sie Fitzpatrick für besser gehalten haben und einer dann auch mehr oder weniger mit wörtlichem Zitat benannt wurde, dass er enttäuscht gewesen wäre, als er gehört hat, dass Tua gegen Buffalo startet und nicht Fitzy, weil sie mit Ryan Fitzpatrick eine bessere Chance gehabt hätten zu gewinnen. Da stellt man sich natürlich dann letzten Endes die Frage, wem nutzt das Ganze und warum ist das so? Dass solche Beatwriter sich ganz gerne mal von Spielern und deren Agenten dazu breitschlagen und dazu ausnutzen lassen, Business-Entscheidungen, und nichts anderes ist ja die NFL, Business-Entscheidungen durch die Presse weitergeben zu lassen, ist bekannt. Von daher gehe ich davon aus, dass es gerade in der Offense Spieler sein könnten, deren Stats sich seit dem Wechsel von Fitzy auf Tour entweder massiv verschlechtert haben oder die durch den Wechsel auf Tour versuchen, ihre eigenen Leistungen der Saison, die jetzt mehr oder weniger berauschend waren, in erster Hinsicht wieder so hinzudrehen, dass sie woanders noch unterkommen und andere Verträge kriegen, ergo in Miami keine Zukunft mehr haben. Das ist so, wo ich sage, wo ich spekulieren würde, aus dem Kreis der offensiven Spieler könnten diese Spieler eventuell kommen. Dass es nicht die erste Reihe der Spieler sein wird, wahrscheinlich sehe ich als gegeben an, weil die sind A, zu clever und sind B, sich der Risiken durchaus bewusst, die das für sie bedeuten würde, wenn das rauskommt. Weil das Verhalten dieser drei Spieler, Tua zu kritisieren, nicht intern, so wie es eigentlich sich gehören würde, nicht namentlich, sondern anonym, ist A, feige und finde ich menschlich nicht besonders schön, muss ich sagen, weil das dann so zu tun, zeugt aus meiner Sicht davon, dass man sich der Auseinandersetzung, die ja sicherlich intern kommen wird, weil man wird sich ja auch mit der Saison auseinandersetzen und wird gucken, was man hat und wird auch gucken, wie so die Leistungen der einzelnen Spieler waren, ob sich die Leistungen der einzelnen Spieler jetzt unter Tua verbessert oder verschlechtert haben. Aber das mache ich doch alles intern. Also so diese Sachen, irgendwelchen Beatwritern in Miami was zu stecken, also das find ich ganz ehrlich zum Kotzen.
Ja gut, aber es ist halt das Geschäft. So.
Natürlich ist es das Geschäft, ja, aber ich würde es trotzdem zum Kotzen, weil wenn ich Probleme mit dem Mann habe, dann gehe ich hin und sag ihm das. Und wenn ich meine, dass ich es besser weiß als der Trainer oder der OC, dann kann ich als verdienter Spieler zum Trainer hingehen und kann dem sagen, Coach, hör mal zu, ich glaube das und das und so sieht das aus. Also ich sehe das jetzt nicht so, als gäbe es in Miami, so wie auch einige gerade die deutschen Twitter-Beauftragten sehen, eine falsche Gesprächskultur und der Trainer musste weg. Hab ich auch schon gelesen heute.
Ja, gut, ich meine, ist, denke ich, durchaus ein valides Argument zu sein, dass irgendwas nicht stimmt, wenn es Führungsspieler sein sollten. Micho, wie siehst du denn diese ganze Situation? Ich weiß nicht, wie viel du mitbekommen hast.
Ja, doch, ich habe was mitbekommen. Zuallererst mal halte ich das, ich bin mir gar nicht sicher, dass Spieler das wirklich gesagt haben. Das könnte auch einfach mal so ein bisschen Kleines auf den Busch klopfen sein. Das sollte man auch mal ganz klar bedenken. Und das Business ist so, da wird dann gesagt, pass mal auf, gib mir doch irgendwo mal Futter. Wen fandst du besser, Fitzpatrick oder Tua? Ja, Fitzpatrick hat besser gespielt, zumindest zum Teil. Oder ich habe einen guten Pass von Fitzpatrick, dann schreibe ich, dass Fitzpatrick besser ist. Also das geht auch ganz schnell, dass Worte gar nicht so gefallen sind, dass da auch viel reininterpretiert wird und so weiter. Auf der anderen Seite, würde ich solche Entscheidungen auch niemals Spieler überlassen. Eben unter anderem aus den Gründen, weil da auch persönliche Feindschaften, Animositäten oder sonst irgendwas eine Rolle spielen und weil Spieler natürlich im Hier und Jetzt leben. Weil die zum Beispiel sagen, ich will jetzt meine Playoff-Prämie haben, ja, und da ist die Wahrscheinlichkeit mit Fitzpatrick höher. Das hat vielleicht gar nicht was mit Spielen zu tun oder sowas. Gar nicht unbedingt was mit Leistung. Fitzpatrick war besser. Aber das haben wir ja gesagt, das haben wir auch zu Genüge analysiert, warum das so ist. Und das würde ich alles gar nicht so hochhängen, so ein bisschen als Sommerloch sehen und auch gar nicht unbedingt irgendwelchen Spielern einen Vorwurf machen oder sonst irgendwas, sondern glaube, es ist einfach nur auf Busch klopfen so schnell redet da keiner mehr vor. Also das wird jetzt hochgekocht, weil es gerade in Miami nichts anderes geht und weil Tua nun mal die Angriffsfläche bietet. Da gebe ich zum Teil auch ein bisschen Flores die Schuld, weil er Tua halt immer wieder ausgewechselt hat für Fitzpatrick. Da haben wir auch lang und breit drüber diskutiert. Auch darüber kann man streiten, wer schuld ist. Entschuldigung, ich habe gerade gegen mein Mikro geschlagen.
Das ist eine richtige Fahrt hier.
Ja, aber letzten Endes, denke ich, ist das Ganze ein Sturm im Wasserglas und sollten wir auch nicht zu ernst nehmen.
Ein Sturm im Wasserglas.
Ja, ich bin heute, wie gesagt, ich bin on fire, ne?
Ja, tatsächlich glaube ich auch, dass es jetzt eher, ja, einfach, hey, ich bin Zaguero und ich muss irgendwie jetzt scheiße die Saison. Ich habe gar nicht so viele Klicks generiert. Jetzt schreibe ich halt das so, weil man muss sich ja vorstellen, die Jungs haben jetzt Urlaub, ja? Also die sind jetzt, die haben die Lockerrooms leer gemacht, ihre Spinde, und sind jetzt quasi dabei, entweder trainieren sie noch ein bisschen oder einige machen alle, sind jetzt bei den Ärzten, ja, bei ihren persönlichen Ärzten, lassen sich fit machen, gesund machen für den Urlaub, ja, und in der Situation, also man muss sich das vorstellen, das heißt, gestandene Spieler, die jetzt entweder beim Arzt sind oder jetzt im Urlaub sind, schreiben Salguero, du, ich habe hier noch ein paar Sachen, die ich über Tour loswerden muss. Also ich weiß nicht. Das klingt für mich eher nicht ganz so, wie soll ich sagen, nicht ganz so überzeugend. Nett ausgedrückt. Ja, also, weil wir wissen nachher nicht, also wer es gesagt hat. Von daher sind diese ganzen Spekulationen auch so ein bisschen, oh, gut, das mit Watson war spannender. Und das ist jetzt einfach nur mega nervig, weil irgendwer versucht, ein Thema draus zu machen, wo es eigentlich gar kein Thema gibt. Ja, also es, ich meine, auch, ja, was soll passieren mit den Spielern, wenn es rauskommt? Ja, was soll passieren? Die NFL ist ein Business. So, die kriegen von den, wenn sie nicht bei den Dolphins bleiben, kriegen sie einen Maulkorb von der Franchise, die sie aufnimmt. Und dann ist das Ding wieder durch. So, ich meine, da wird sich keiner dran aufhängen. Go. Jetzt haben wir, glaube ich, auch alles abgehakt, was Tour angeht. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch Zuhörer haben, weil sie alle gekotzt haben, dass sie es nicht mehr hören oder lesen oder sonst was können. So, Micho, wollen wir jetzt erst Roundup machen oder wollen wir jetzt in die Awards gehen?
Ja, beim Roundup gibt's ja tatsächlich in meinen Augen nicht so viel. Also Roundup wäre bloß zu gucken, wer in den Playoffs wie gespielt hat und weiterkommt. Das
ja, machen wir sich, das
ja. Ja, also, was war denn euer Upset oder was war das Ergebnis, mit dem ihr am wenigsten gerechnet hattet? Fangen wir mal an, Rico.
Am wenigsten gerechnet habe ich mit der Performance der Seattle Seahawks gegen die Rams. Also ich habe schon gedacht, dass das halt schwerfällt. Aber in Verbindung mit dem Ergebnis war es halt krass. So, die Saints, auch wenn sie weitergekommen sind, waren also noch nicht da, wo sie sein können. Aber gut, das ist erste Runde Playoffs, das heißt erstmal nichts. Aber ansonsten war für mich jetzt, ich glaube, das war so das Größte. So, natürlich, man konnte nicht davon ausgehen, dass die Browns so eskalieren am Anfang, aber ich habe darauf gesetzt, dass die Browns weiterkommen. Covette ist das Stichwort und also wie gesagt, für mich war wirklich die Leistung von Russell Wilson beziehungsweise der Offense der Seattle Seahawks, das war echt, und die Leistung von Jamal Adams, das war echt erschreckend.
Kann ich so ähnlich unterschreiben, aber ich möchte jetzt zwischendurch mal einen Tweet zitieren von Basti von der Gangbeat Germany, schöne Grüße, der tatsächlich auf Twitter geschrieben hat, so von wegen, es ist Woche 17 und die Pittsburgh Steelers schonen ihre Starter,
ja.
Schonen ihre Starter für die nächste Runde und verlieren dadurch gegen die Cleveland Browns. Und spielen dadurch kommen die Cleveland Browns in die Playoffs, sie spielen gegen die Cleveland Browns und Juju Smith-Schuster sagt vorher noch, es sind ja nur die Browns und rechtfertigt das rausnehmen der Starter damit. Wer schmeißt die Steelers raus? Es sind die Cleveland Browns. Und Kommentar von Basti von der Gegend Green Germany war, das ist Karma. So, Tobi, was war dein Upset, bevor ich dann nochmal, oder doch, was war dein Upset?
Mein Upset, also da ich von den 6 Spielen 4 richtig getippt habe, hätte ich kotzen können, dass die Buccaneers weitergekommen sind, aber das liegt nicht an den Buccaneers, sondern nur an ihrem Opa da vorne dran. Und ja, also das Browns gegen Steelers Spiel, das war schon, ja, war nett, ne? Also konnte man sich gut angucken und zeigt aus meiner Sicht, dass erstens Big Ben tunlichst überlegen sollte, ob er im September nicht was anderes macht als Football spielen. Und ob eben angesprochener Minka Fitzpatrick mit seiner Entscheidung zu den Steelers zu gehen so richtig lag, weil gerade offensiv war das ja zu Beginn doch eher erschreckend, nennen wir es erschreckend, gegen eine Mannschaft, wo Kevin Stefanski jetzt einen Sieg seit, was für vielen Jahren nach Cleveland geholt hat in den Playoffs und wo jetzt in Cleveland nur darüber diskutiert wird, wem dieser Sieg gehört. Weil Stefanski, der Headcoach, stand ja nicht an der Seitenlinie, weil er wegen Covid gesperrt war. Und da fragt man sich jetzt, ob dieser Playoff-Sieg jetzt Kevin Stefanski überhaupt gut geschrieben werden kann in seiner Vita. Aber das nur als lustiger Nebeneffekt. Und naja, dass die Ravens Derrick Henry so unter Kontrolle gehalten haben. Ich hatte zwar auf die Ravens getippt, aber dass sie es schaffen, Derrick Henry quasi ein Spiel lang so dermaßen unter Kontrolle zu halten und mit ihrer Defense insgesamt die Titans so zu kontrollieren und dann auch wirklich nur auf 13 Punkte bringen zu lassen, das hat mich schon, das hat mich überrascht, muss ich sagen. Da hätte ich mit mehr gerechnet.
Gut, dann möchte ich vielleicht noch einen Spieler hervorheben, der Spieler, der mich irgendwie an ein Bier hat denken lassen, weswegen ich auch nie weiß, wie ich jetzt wieder nicht weiß, wie ich seinen Namen, oder jetzt nicht weiß, wie ich seinen Namen richtig ausspreche. Heinecke, kann das sein?
Heinecke,
ja gut, okay. Ich lese es nur als Heinecke, muss natürlich sofort an ein bestimmtes Bier denken. Ja,
da hatten viele wohl Probleme mit, also weil ich habe tatsächlich das Spiel ich habe mit meinem Mitbewohner und halt Corona-konform war noch ein Kollege hier von ihm und wir haben das geguckt und bin aber ausgestiegen, weil ich bin dann schlafen gegangen, weil ich war müde und ich habe noch geguckt, ich glaube bis zu Anfang der zweiten Hälfte oder Ende erster Hälfte und wir haben halt auf ProSieben geguckt und da war auch immer lustiges Namenraten, sage ich mal. Aber ja, es heißt Heinecke.
Ja, dessen Performance fand ich auf jeden Fall beeindruckend. Ich weiß nicht, ob er das Zeug zum dauerhaften Start hat, aber das eine Spiel, da ziehe ich schon mal den Hut vor und sage Respekt. An der Stelle will ich tatsächlich noch mal ganz kurz die Tour-Diskussion aufmachen. Man sieht immer wieder, was das für ein Schwachsinn ist. Es ist ein Spiel, wonach schon diskutiert wird, ob das Quarterback-Problem der Redskins gelöst ist. Ja, und wenn man sich jetzt ein Spiel von Tua rausgreifen würde, zum Beispiel das gegen die Cardinals, würde man auch sagen, ja, dann haben wir doch unseren Quarterback gefunden. Also diese Diskussion geht sehr in Extreme und das sieht man auch eben an Heinecke.
Ja, danke. Also gut, dass du das nochmal gesagt hast. Das wäre nämlich mein Einwurf jetzt gewesen. Es ist ein Playoffs-Spiel, ja. Genauso wie Chris Godwin irgendwie 3 oder 4 oder 5 Drops hatte. So, der Typ hat trotzdem eine überragende Saison gespielt und wegen dem Einspiel ist er jetzt hier absolut schlecht. Ja, also da muss man schon mal so eine Balance finden. Und für mich war Heinekes Performance auch stark. Auch stark zum Beispiel, wie die Rams es geschafft haben mit Jared Goff dann, trotz des verletzten Daumens. Ne? Das war auch so eine ärgerliche Sache, aber da ist ja auch mit Wolford alles gut gegangen. Er war später auch noch in der Kabine. Und aber war auf jeden Fall ein geiles Wochenende, was Football anging. Also ich habe mich sehr unterhalten gefühlt.
Aber Rico, dann kannst du direkt mal sagen, von denen, die jetzt weitergekommen sind, also ohne Packers und ohne Chiefs, wer hat deiner Meinung nach am besten performt?
Am besten performt? Das dürften im Endeffekt tatsächlich die Cleveland Browns gewesen sein. Wenn man halt, also, ich meine, die haben ja nachher auch nicht mehr in dem Sinne voll gespielt, weil sie haben ja ewig geführt. Also, sie haben ja nach dem ersten Viertel 28-0 geführt, so. Dann verwaltest du halt irgendwann nur noch, aber sie haben halt weiter gescored und das war auch wichtig. Das war tatsächlich, wo ich sage, die Mannschaft hat, überzeugt, mit am überzeugendsten performt. Die Defense der Rams war halt wie zu erwarten stark. Und ja, ich überlege gerade.
Oh, ja. Reicht ja schon. Tobi, ja. Was hast du denn? Welches Team hat deiner Meinung nach ohne Chiefs, ohne Packers, also wer von denen hat jetzt am besten performt?
Am besten? Also würde ich in Teilen auch mit den Browns mitgehen, aber wie gesagt, mich haben die Ravens ein bisschen beeindruckt. Von daher würde ich Ravens sagen. Aber was das zu bedeuten hat, so in 2 Minuten mehr.
Okay, gut. Dann können wir jetzt, Tobi, dann kannst du direkt mal anfangen. Ich werde euch jetzt abwechselnd immer fragen. Also ich bin übrigens der Meinung, dass die Bills tatsächlich für mich am deutlichst am besten performt haben. Aber wir können jetzt direkt mal darüber diskutieren. Beziehungsweise tippen, wie es weitergeht. Und dann, Tobi, dann fängst du mal direkt mal an. Rams gegen Packers. Wer kommt weiter und warum?
Die Rams haben extreme Verletzungsprobleme. Ich weiß jetzt nicht, wie genau der aktuelle Status bei Aaron Donald ist, wie es bei Jared Goff aussieht. Und
Donald soll spielen können.
Wer?
Donald soll spielen können.
Okay. Also wäre wichtig, aber ich glaube nicht, dass die Rams die Offense der Packers in der Art und Weise stoppen können, als dass es reichen würde, um einen angeschlagenen Jared Goff oder wer da auch immer Quarterback spielen wird, so in Szene zu setzen, dass die Rams das Spiel gewinnen können. Also für mich ist das gerade in Lambeau, wenn da das Wetter weiß der Teufel, wie es ist, ist das für mich ein klarer Heimsieg.
Rico, was hast du dann?
Ja, ich glaube, da muss man nicht viel sagen. Packers, also Packers sind für mich halt auch mein Super Bowl-Pick, von daher.
Sehe ich bei der Offense der Packers genauso. Dann haben wir dann Bills gegen Ravens, wo ich tatsächlich glaube, dass die Bills vorangehen, weil zwar haben die Ravens gegen die Titans gewonnen, das lag aber weniger an ihnen als an den Titans. Und die Bills performen diese Saison einfach gut. Rico, wie siehst du das?
Ja, ich gehe auch mit den Bills. Zwar haben die Ravens haben es jetzt stark gemacht gegen die Titans, aber die Titans sind halt auch einfach nicht clever gelaufen und dementsprechend hätte man da einfach den Gameplan umstellen müssen. Auch der Punt von Vrabel, das wäre absolute Bankrotterklärung. Dementsprechend gehe ich da, ich gehe mit den Bills.
Gut, Tobi.
Das Ganze ja, danke an dieser Stelle nochmal an Heiko, ja im Bills Stadium in Orchard Park, wie der Ort heißt.
Ja, ich hätte auch New Arrowfield gelten lassen können. Problem ist halt, ich wusste nicht, dass da der Name jetzt tatsächlich ausgelaufen ist. Das habe ich nicht gesehen. Aber Orchid Park war halt...
Vor der letzten Saison ist scheinbar der Name ausgelaufen. Und das heißt, nicht offiziell Orchard Park. Von daher, Rico, kannst du dir auf die Fahnen schreiben, dass du...
Ich würde beschissen.
Ja, ja.
Hättest du auch nicht gewonnen.
Nee, ich würde... Ich würde auch da nicht Ravens sagen, weil die Bills sind mein Super Bowl-Shot so ein bisschen. Also ich sehe die als stark genug an, auch die Ravens zu bezwingen.
Okay, Tobi, dann sag direkt mal was zu Browns gegen Chiefs.
So gut wie die Browns gegen die Steelers gespielt haben und so toll und so super das alles ist, aber gegen die Chiefs keine Chance.
Ich glaube tatsächlich, dass die Browns ein richtiger Prüfstand für die Chiefs werden können. Die Chiefs haben immer relativ locker gespielt, ihre Spiele relativ locker gewonnen und man konnte ihnen Probleme bereiten. Und ich glaube, die Browns haben die Waffen dafür, um den Chiefs Probleme zu bereiten. Ich glaube nicht, dass sie schaffen, es sei denn, die Chiefs haben wirklich einen schlechten Tag. Deswegen gehe ich mit den Chiefs. Aber ich glaube, das Spiel wird sehr viel enger, als viele denken. Nico.
Ja, also der Mo von PFF hat ja gefragt, was wäre die Punktdifferenz, die Browns führen müssen, um nicht mehr Gefahr zu laufen, von den Chiefs eingeholt zu werden. Also wie viel zu null? Und wir waren uns irgendwie einig, es ist definitiv über 30. Ja? Ich sag mal so, wenn die 32 oder 33 oder 35-0 führen und im Verlauf noch 10 Punkte machen, dann gewinnen sie das. Können sie das? Es wird verdammt schwierig, weil man hat halt nicht Big Ben da stehen, der quasi das Spiel von Big Ben war quasi die Full Season Experience Ryan Fitzmagic, hat Big Ben in einem Spiel abgeliefert, von Halbzeit zu Halbzeit. Wahnsinnig. Und ich habe für die Chiefs gewettet, ja, also in den Tippspielen habe ich für die Chiefs getippt, aber Mai, jetzt lass mal mit den Browns gehen, ja, sonst haben wir nachher alle die gleichen Tipps und ich sag, ja, weil wenn die Browns dann nächste Woche gewinnen, dann kann ich hier richtig einen aufspielen.
Gut, und ich weiß ja, dass du dir unbedingt wünschst, dass beim letzten Spiel, um das es noch geht, dass endlich dein eigentlicher Lieblingsspieler Tom Brady weiterkommt und seine Chance auf seinen nächsten Super Bowl hat. Ist das richtig, Rico?
Ich hoffe, dass Tom Brady zu Hause den Super Bowl gewinnt, ja. Also, weil das wünsche ich ihm wirklich zum Karriereende. Nein. Boah, das kann nichts Schlimmeres passieren, als wenn der jetzt zu Hause der erste Spieler ist, der erste Quarterback, die erste Franchise, die zu Hause den Super Bowl gewinnen. Also, die Möglichkeit ist da, keine Frage. Aber bitte nicht. Hell no. Also, dann ist das Goat-Gelaber ja noch schlimmer. Also, ich sage, dass die Saints das machen. Michael Thomas schüttelt den Rost so ein bisschen ab. Also, er hat ja schon wieder viel gekriegt. Und ich glaube, dass das dreiköpfige Monster mit Kamara, Breeze und Thomas, aber man merkt bei Breeze, ja, er hat nicht mehr die Kraft, aber kann nicht mehr die Tiefen, aber das ist egal. Breeze, Saints hatten in der zweiten Halbzeit 3 Drives für irgendwie 9 Minuten irgendwas, 8 Minuten irgendwas und 7 Minuten irgendwas. 3 Drives in der kompletten zweiten Halbzeit. Und das ist das System der Saints. Es ist Coinflip. Also ich wünsche mir, dass Drew Brees das gewinnt. Ja, und ich hoffe einfach nur, dass Tom Brady es verliert.
Tobi, hast du ein Herz für Tom Brady?
Ich habe ein Herz für das Ergebnis des letzten Aufeinandertreffens der beiden Mannschaften. Ja, richtig. Das hat mir gut gefallen. Da dürfen die Saints gerne wiederholen. Endergebnis war 38-3. Also die Saints haben alles das, was man braucht, um den Buccaneers Kopfschmerzen zu bereiten. Ich hoffe, die Kopfschmerzen wird Tom Brady nach dem Spiel auch noch ein bisschen haben und dann darf er sich dann auch zur Ruhe setzen, wenn er denn mag. Ansonsten kann er gerne als 85-Jähriger nächstes Jahr gegen Miami nochmal auf den Platz sich stellen und sich von Emmanuel Ogba umnieten lassen. Also das ist mir ganz egal, aber werden die Saints machen.
Ich habe auch kein Herz für Tom Brady und gar nicht. Im Gegenteil, ich sage jetzt mal was Rico nachher bestimmt rausschneidet, weil es echt nicht nett ist. Ich habe mal gesagt von wegen, wenn die Karriere von Tom Brady durch eine Verletzung beendet wird, so, weil Monsieur wieder einen auf hyper arrogant macht und meint von wegen, ich kann alles, dann ziehe ich mich nackig aus und tanze vor Freude einmal um den Block. So sehr mag ich Tom Brady.
Das ist okay, das machen wir dann. Also
ja, du schneidest es ja raus, hatten wir ja schon festgelegt. Aber Tatsache ist, er hat ein sehr gutes Supporting-Cast um sich rum, auch mit den Receivern. Auch allein schon, geht nicht allein um Tom Brady, allein schon, dass ein Spieler wie Antonio Brown da wieder spielen darf. Allein sowas kotzt mich schon an. Ich gehe davon aus, leider sehe ich dann doch die Armstärke sehr limitiert. Ich gehe nicht davon aus, dass die Saints es nochmal so deutlich machen. Und ich habe leider die Befürchtung, dass die Buccaneers gewinnen. So weh mir das auch tut, ich hätte lieber die Saints weitergesehen, aber ich glaube, dass die Bucks das tatsächlich schaffen. Es wird aber davon tatsächlich abhängen, ganz deutlich, welcher der beiden Quarterbacks besser performt. Der beiden alten Männer.
Deswegen das Spiel auf dem History Channel.
So ungefähr.
Naja, apropos History Channel. Habt ihr die Nickelodeon-Übertragung gesehen?
Die war was geil, ne?
Nee, tatsächlich nicht.
Richtig. Das war, also ich meine, man muss halt sagen, okay, ich könnte es jetzt auch nicht immer gucken, aber es war halt, die haben halt so Slime-Zone-Einblendungen gehabt, wenn ein Touchdown war. Bei den Field Goals, wo so das Gesicht von SpongeBob war, dann zwischen den Pfosten. Und Young Sheldon-Serie, also mir gefällt die. Da kam der aufgepoppt, wenn es eine Strafe gab und hat diese Strafe erklärt. Super witzig. Mit Nate hatten sie natürlich dann auch den richtigen Experten da, der das auch mitlebt. Für eine einmalige Sache, beziehungsweise so als Special mal von Zeit zu Zeit. Richtig geil, richtig geil. Also auch, dass Sean Payton nach dem Spiel eingeslimed wurde. ich fand's gut. Also es hat mir wirklich Spaß gemacht, zwischendurch mal reinzuschalten.
Da haben wir dann jetzt auch die Möglichkeit, einer grandiosen Überleitung zu unserem letzten Thema, weil diese Schleimkanonenattacken, die gibt's immer bei den Kids Choice Awards.
Richtig.
Und da sind wir dann bei dem, was wir heute noch so machen wollten.
Ja, das.
Ich kann das mit den Überleitungen, ne?
Richtig. Nee, ich war zwischendurch auf Facebook, da kam so ein neues, was wir denn für Watson hergeben sollten. Deswegen war ich kurz abgelenkt, entschuldigt. Aber ja, wir kommen zu den Awards. Ich muss das jetzt tatsächlich, ich glaube, wir fangen an mit dem Don Shula NFL High School Coach of the Year Award. Na, wer? Ich glaube nicht. Wollen wir mit dem MVP anfangen?
Ja, wie machen wir's? Machen wir nur NFL-MVPs oder reden wir auch jeweils dann über die Dolphin-MVPs? Über den Dolphin-MVP?
Können wir nebenbei auch machen.
Nee. Machen wir alles MVPs oder machen wir die anderen gleich mit? Das war die Frage.
Ja, wir können, wenn wir jetzt über einen MVP sprechen, können wir sagen, mein NFL-MVP zum Beispiel, ich mache das jetzt mal vor, damit ihr beide ein Beispiel habt. Ja? Also MVP, ja, Most Valuable Player, ist für mich in der letzten Saison Aaron Rodgers gewesen. So, bei den Dolphins, ich meine, wir haben letztes Jahr, vor 7 Tagen, schon darüber gesprochen. Ich glaube, es führt kein Weg an Xavier Howard vorbei. So, das wären meine MVPs für die Liga und für die Dolphins. So, Tobi.
Naja, was soll man da großartig sagen? Also, ich ebenso wenig wie an Xavier Howard ein Weg dran vorbeiführt, führt meiner Meinung nach an Aaron Rodgers in diesem Jahr einen Weg dran vorbei, ist für mich klarer Favorit auf Liga-MVP und wäre auch meine Wahl.
Okay, Micho?
Wäre bei mir genauso. Ich möchte allerdings tatsächlich die Gelegenheit nutzen und zumindest bei dem NFL-MVP Awards noch ein paar andere Namen zu nennen, die man zumindest eine Überlegung haben sollte. Da ist meiner Meinung nach Devonta Adams als Target, das überhaupt nicht zu stoppen war. Da wäre dann Ryan Tannehill, der es tatsächlich erst ermöglicht hat, dass die Titans so weit kommen und dass Henry 2000 Yards schafft. Das liegt tatsächlich an Ryan Tannehill. Die beiden Namen würde ich auch noch in die Verlosung mit reinwerfen. Und wenn an Xavier Howard, da führt kein Weg dran vorbei. Und wenn ich sonst nehmen sollte, wenn ich ehrlich bin.
Die Namen, die du gerade gesagt hast, wir machen da jetzt einfach weiter. Der NFL Offensive Player of the Year Award. Ja, wen würdest du denn also als Offensive Player of the Year in der NFL sehen? Weil ich meine, Aaron Rodgers ist halt MVP.
Habe ich folgendes Problem. das wird ja immer so ein bisschen genutzt, um das Ganze auszugleichen. Das heißt, ich wähle keinen Quarterback, damit fällt Ryan Tannehill aus. Und ich wähle keinen Spieler aus demselben Team, damit fällt Devante Adams aus. Und dann, dann wird's langsam echt schwer. Aber dann nehme ich einen Spieler, der meiner Meinung nach überperformt hat, auch deutlich über meinen Erwartungen performt hat. Und das ist DK Metcalf.
Puh. Ja, okay. Haben wir zumindest nicht den gleichen.
Bei mir merkt meine Begeisterung. Also mir wäre es egal, ich gehe mit Devante Adams. Meine zweite Wahl hinter Devante Adams wäre aufgrund dieser 2000-Yard-Saison Derrick Henry gewesen. Also ist für mich dann einfach die Nummer zwei, wenn man sagt, okay, wir können den Quarterback MVP und dazu der Offensive Player ist sein Wide Receiver, aber dafür hat Devante Adams gut genug gespielt, um sich da zu separieren. Tobi?
Ja, ich nehme keinen von den euch genannten. Ich habe weder ein Herz für Wide Receiver noch für Running Backs. Mein Herz schlägt für Tight Ends und deswegen nehme ich Travis Kelce. Den mag ich persönlich ganz gerne. Ich mag auch seine Spielweise. Der hat dieses Jahr abgeliefert ohne Gnade. Von daher denke ich, kann man den auch auswählen.
Okay, und welches ist dein Offensive Player of the Year bei den Dolphins?
Mein Offensive Player of the Year bei den Dolphins. Ich muss jetzt gucken, dass ich mit den verschiedenen Kategorien nicht durcheinander komme, weil den ich normalerweise nehmen würde, den brauche ich gleich noch für eine andere Kategorie. Ehrlich gesagt muss ich da über die Saison gesehen tatsächlich dann doch Miles Gaskin nehmen, weil der völlig von 0 auf fast 100 hochgeschnellt ist und das einfach von mir eine Würdigung verdient.
Okay, Micho,
jetzt hat Tobi mir meinen Offense-Dolphins-Player weggenommen.
Kannst du halt trotzdem nehmen.
Ja, würde ich auch nehmen, aber das finde ich immer so langweilig, deswegen überlege ich gerade, wer es auch noch verdient haben könnte und mein Gehirn rattert und rattert und rattert.
Jetzt haben wir hier sofort.
Nee, natürlich nicht. Von unseren Beziehern keiner, wenn ich ehrlich bin. Es ist ein anderer Award. Ja, ich bleib bei Miles Gaskin. Es ist kein anderer, der es verdient hat. Ich habe einen anderen Spieler, wo ich tatsächlich noch einen anderen Award für vergeben würde und den kann ich jetzt, deswegen nehme ich den jetzt hier nicht.
Ja, es ist verdammt schwierig. Also Miles Gaskin ist eine Überlegung wert. Fitzy ist eine Überlegung wert. Muss man halt auch so sagen. Dann haben das Problem ist zum Beispiel, dass Devante Parker nicht so abgeliefert hat, wie er schon mal abgeliefert hat, also das Jahr davor. Wir haben halt so, es ist halt in der Offense einfach ein riesiges Vakuum. Wir haben nicht den Outstanding Player. Und ich tue mich auch verdammt schwer, aber ich würde wahrscheinlich am Ende mit Devante Parker gehen. Ja, weil er schon am konstantesten irgendwo abgeliefert hat, was die Wide Receiver oder halt auch das Team an sich gilt. Titans wären auch noch eine Option, aber da auch Mike Gesicki nicht so wirklich rausgestochen. Adam Sheehan hat für mich zum Beispiel sehr, sehr gut gespielt, beziehungsweise sehr gut reingekommen, aber deswegen Devante Parker. Gut, NFL Defensive Player of the Year Award. So, Micho, wer ist der Defensive Player of the Year für dich?
Ich weiß ja nicht, welche Awards noch kommen, aber es gäbe für mich nur zwei Spieler, die in die Diskussion gehören. Den einen haben wir schon als Dolphins Defense Player of the als Dolphins MVP gewählt, nämlich Xavien Howard. Das andere ist halt Aaron Donald. Es gäbe noch einen dritten, den ich an der Stelle aber auch nicht sehe, sondern auch bei dem anderen Award. Und deswegen nehme ich ganz einfach, weil wir noch nicht hatten, Aaron Donald. So. Und bei den Dolphins ist es und bleibt es Xavien Howard. Und wenn ich Xavien Howard nicht nehmen dürfte, Emmanuel Ogba.
Okay. Tobi.
NFL Defensive Player of the Year habe ich mich ja seit Wochen schon für stark gemacht. Also auch da führt für mich aufgrund der herausragenden, auch statistischen Leistungen kein Weg an Xavier Howard vorbei. Das, da kann Aaron Donald 50 Sacks im Jahr machen. Das ist mir relativ egal. Also, weil er hat den Rekord für Sex der letzten 10 Jahre nicht eingestellt, Aaron Donald. Das mag jetzt diverse Gründe haben, weil er immer gedoppelt wird. Aber gut, wirft auch nicht jeder Quarterback jeden Pass auf Xavier Howard. Also das wäre dann für mich kein Argument, um da Aaron Donald zu nehmen. Klar hätte es Aaron Donald verdient, aber ich gehe mit Xavier Howard. Und wenn ich den für die Dolphins nicht nehmen dürfte, dann würde ich trotz anfänglicher Schwierigkeiten vielleicht sogar jemanden wie Calvin Neu nehmen, der in seine Rolle immer besser reingewachsen ist und die Defense dann so verstärkt hat, wie er es eigentlich machen sollte, wonach gewissen Anpassungsschwierigkeiten.
Er hat ja auch viel in der Verletzung gespielt.
Nee, genau, das kommt auch noch dazu.
So, also mein NFL Defensive Player of the Year ist Xavier Howard. Klar, es gibt einen riesigen Case für Aaron Donald, aber das Problem bei Aaron Donald ist, er ist einfach seit 2012 oder so der D-Liner, ja, neben J.J. Watt. Dann in den letzten Jahren ist er so outstanding, spielt auf einem ganz anderen Niveau. Aber eben die Saison insgesamt fand ich noch ein bisschen stärker von Xavier Howard. Und bei den Dolphins, dadurch, dass Xavier Howard ja MVP bei uns ist, kann er diesen Trophäe dann nicht einheimsen. Und Emmanuel Ogba hat tatsächlich einen starken Case. Das muss man schon sagen. Eric Rowe ist leider abgefallen, da kann man dann nicht so viel zu sagen. Jerome Baker war zu inkonstant zu Beginn der Saison. Ich fand Bobby McCain nicht schlecht, aber ich weiß es nicht. Also das Problem ist halt zum Beispiel auch Andrew Van Ginkel ist halt kein Starter und hat halt auch nicht diesen riesigen Snapshare, hat aber viele Big Plays gemacht. So, es ist nicht einfach da, den Defensive Player sich rauszusuchen. Wenn ich sage, okay, ich nehme AVG nicht, weil zu wenig Snaps oder so, aber sonst würde ich AVG nehmen und sonst Christian Wilkins. Ja, das auf so, das
durch und durch. Gut. Hatte ich jetzt erwartet, dass der da kommt.
So, dann kommt der Coach of the Year Award in der NFL. Bei den Dolphins, da würde ich jetzt nicht ins Detail drauf eingehen. Für mich ist tatsächlich aufgrund des letzten Spiels Sean McDermott Coach of the Year in der NFL. Tobi, wen siehst du vorne?
Ich sehe mit allem dem, was er auch in diesem Jahr geleistet hat, Sean McDermott auch ganz weit vorne. Flores darf ich ja nicht nehmen.
Da darfst du schon nehmen, wenn du sagst, für dich ist
nein.
Brian Flores also, der Coach of the Year dann.
McDermott hat schon deutlich gezeigt und deutlich gemacht, dass er dieses Jahr schon der Beste war.
Okay, Micho?
Für mich, ja eigentlich, weil ich ihn am besten fand, weil ich für mich seine Leistung am besten fand, hätte ich jetzt gesagt Bill O'Brien, aber für uns war die Leistung von ihm am besten.
Das ist
ja, ich glaube tatsächlich, Sean McDermott macht das schon verdammt gut. Ist wohl faszinierend, was er da tatsächlich rausholt, wie er das alles rausholt. Das ist schon, ja, doch Respekt. Ich überlege gerade, ob es noch jemanden gibt, den man immer noch nennen könnte.
Stefanski von den Browns.
Ja, wäre eine Wahl. Ich bleibe
bei Sean McDermott. Ja. Das sind so die drei Finalisten und ich denke, Sean McDermott hat den stärksten Case. Gut, kommen wir zum.
Bei den Dolphins ist es übrigens für mich Brian Flores.
Okay, das finde ich ist gut. Das finde ich gut. dann gibt es das gleiche Spielchen natürlich auch für Rookies. Der Pepsi NFL Rookie of the Year Award in der NFL und bei den Dolphins. Tobi.
In der NFL würde man vielleicht Justin Herbert erwarten, aber fand ich jetzt, war jetzt nicht so outstanding, dass ich ihn jetzt nennen würde. Ich weiß, einer von euch beiden wird ihn sicher nennen. Ich muss sagen, wie heißt er jetzt? Justin Jefferson. Das war schon beeindruckend, was der gezeigt und geleistet hat. Von daher würde ich in der NFL als Rookie of the Year Justin Jefferson nehmen.
Und bei den Dolphins?
Bei den Dolphins erstaunlicherweise Raekwon Davis. Also der hat in der Defense seinen Stand gemacht und das hätte ich ihm so tatsächlich nicht zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Brandon Jones hat mir auch gut gefallen, aber Raekwon Davis ist ganz stark.
Micho?
Ja, was soll ich sonst sagen? Defense, ja.
Muss nicht viel sagen. Ich meine, kannst du sagen, so und so und fertig.
So und so fertig. Nein, Raekwon Davis ist bei uns definitiv ganz weit vorne. Ich überlege gerade, ob ich noch jemand anderen, aber nein. Ja.
Gut. Also bei mir wäre es auch Justin, also ich fahre heute den kompletten Disrespect gegen Justin Herbert. Nur weil ich Fanboy bin. Für mich ist tatsächlich Justin Jefferson der Rookie of the Year Award, einfach da noch kein Fanboy. Und bei den Dolphins, ja. Ne? Raekwon Davis führt kein Weg dran vorbei. Wenn wir dann aber zum AP Offensive Rookie of the Year Award kommen, dann nehme ich einfach Jonathan Taylor über Justin Herbert. Ja, das mache ich mit total Disrespect. Die Leistung von Jonathan Taylor gegen Ende der Saison war einfach richtig outstanding und hat gezeigt, gib dem Jungen auf den Ball und gib ihm die normalen Calls. Und nicht mit Nyheim Hines, dem Bullshit. Gib Taylor den Ball und du siehst, was passiert. Nur geiler Scheiß. Ja, deswegen, meine, an einer der beiden Stellen wird Justin Herbert definitiv den Award bekommen. Aber ja. So, und bei den Dolphins den Rookie of the Year Award? Miles Gess, war Miles Gess jetzt Rookie oder nicht?
Nein, der war doch letztes Jahr schon im.
Ja, stimmt. Mit Cox haben wir den ja in einer Runde gedraftet. Ja. Stimmt, ich erinnere mich. Das war mein Fehler. Dann nehme ich tatsächlich Robert Hunt. Ja, ich meine, offensiv haben wir nicht wirklich viel Outstanding gehabt. Man kann Savin Ahmed nehmen, aber für mich, ich gehe mit Robert Hunt. Einfach, weil ich ihn nicht schlecht fand und ein bisschen verteidigen, ein bisschen Props gehen raus. Ja, Micho?
Solomon Kindley.
Und in der NFL?
Ja, gut, bei mir, nehmen wir denn da? Nehmen wir Justin Jefferson. Justin Jefferson.
Und Tobi.
Naja, da muss ich dann jetzt, wohl oder übel, dank der Verletzung von Joe Burrow und Clyde Edwards-Helaire in den sauren Apfel beißen und einer muss ja Justin Herbert sagen.
Ja, gut, der ist bei mir in der Kategorie vorher. Ich dachte, das wäre selbstverständlich gewesen.
Ja, nee, das ist auch korrekt so.
Naja, gut, komm. Also das sind so die zwei, Jefferson und Herbert, die sich da aus meiner Sicht die Kategorien teilen. Ich sehe Jefferson etwas vor Herbert.
Ja, ich auch.
Aber, ne? Und gut. Ansonsten so. Robert Hunt, klar. Es bleibt ja sonst keiner.
Kommen wir zum Defensive Rookie of the Year und da führt eigentlich kein Weg an Chase Young vorbei, einfach weil er auch so viel gespielt hat. Er hatte ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber danach war er schon stark. Es gibt zwar den einen oder anderen Spieler, der auch einen kleinen Case hat, aber für mich ist der Case für Chase Young einfach zu groß. Und in der Defensive, dadurch, dass ja bei der anderen Geschichte der andere Rookie schon da war, würde ich tatsächlich mit Brandon Jones gehen. als Defensive Rookie of the Year, weil Raekwon Davis ja schon Defensive Player of the Year sein könnte. Wenn nicht, dann würde man den natürlich da nehmen. Oder als unser NFL Rookie of the Year, eben da ist Raekwon Davis und hier Defensive Rookie dann Brandon Jones. Tobi, wie siehst du das?
Leider für das Zuhören sehe ich das genauso, weil wie du es schon gesagt hast, es führt an beiden keinen Weg vorbei, wenn du Raekwon Davis schon woanders hast.
Und Micho?
Sehe ich haargenauso wie du. Also von daher.
Wundervoll.
Da sind wir so, auch vollkommen einig.
Damit haben wir dann, könnte es noch den Comeback Player of the Year Award geben.
Ja gut, Alex Smith kriegt den wohl, oder?
Ja, also das
würde ich auch so. Also ich denke, doch, dann müssen wir am allerwenigsten darüber diskutieren.
Ja, also. Wobei, man muss ja sagen, wäre diese Story von Alex Smith nicht, wäre es für mich Xavien Howard. Stille. Xavien Howard hat letzte Saison kein Spiel gemacht. Und hat diese Saison, wenn man die letzten drei Spielzeiten zusammennimmt, die meisten Interception von allen Spielen, hat aber eine Saison gar nicht gespielt. So, deswegen wäre da dann noch der Case für den guten Herrn Howard. So, dann will ich eine Geschichte noch, und zwar das Bridgestone Performance Play of the Year. Schaffen die Dolphins mit dem No-Look-Pass den Hattrick oder wird es ein anderes Play, Tobi?
Also, Gesetz der Serie und aufgrund der Tatsache, dass sie den anderen Touchdown ja wegen fehlender Anmeldung nicht haben zählen lassen, dann wird es wohl dieses Play werden, weil es einfach so dermaßen wild, so dermaßen spielentscheidend und so dermaßen krank war, dass mir da keins einfallen würde. Es kommt hier die Hail Mary. Das kommt da noch mit in diese Kategorie, aber das kommt dem nicht nahe.
Ich glaube, zwischen den beiden Plays wird es sich am Ende entscheiden. Okay, genau. Oder was meinst du, Michael?
Ich weiß nicht, ob der No-Look-Pass tatsächlich eine Chance hat, weil es ja nun wirklich es war zwar witzig und es war für uns cool, aber dass es kein wirkliches Play war. Ich finde auch, die Hail Mary hat jetzt nicht unbedingt verdient, zum Play des Jahres gewählt zu werden. Es gab zahlreiche Trickspielzüge dieses Jahr. Ich habe sie gar nicht alle im Kopf, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber für mich sind die beiden genannten jetzt nicht so das Entscheidende. Ich glaube, da gab es deutlich Besseres.
Naja, also ich sag mal, wenn ich den gibt's seit 2011. 2011 war es ein 108-Yard-Kickoff-Return. Dann Ray Rice 2012 Shuffle Pass bei 4.29, der konvertiert wurde. Dann Calvin Johnson Display habe ich jetzt nicht. OBJ's Catch war Play of the Year. Dann Miracle in Motown. Das war die Game-Winning Hail Mary von Aaron Rodgers auf Richard Rodgers gegen Detroit. Ja, und dann, gut, das Minneapolis Miracle, das Ding von Stephon Diggs war, und dann halt das Miami Miracle und der Mountaineer Shot. Oh. Also ich sehe, also es gibt, denke ich, einen Case für beide. Ich habe, das Problem ist, mir fällt kein Spielzug ein, der ähnlich gehypt wurde wie diese beiden. Und beide haben ihren Namen, ja. Die Hail Mary und eben der No-Look-Pass von Ryan Fitzpatrick. Und dadurch, dass Ryan Fitzpatrick ist, weiß es, ist da natürlich wieder dieser Fitzmagic-Effekt dabei. Deswegen glaube ich, also das sind für mich so, ja, Indizien, die dafür sprechen, dass wahrscheinlich ist zwischen den beiden hin und her gehend. Gut, wow, wir haben Offseason und trotzdem labern wir 3 Stunden lang.
Ja.
Drei Stunden?
Ja, Rico nimmt es mit der Zeit nicht so genau.
Ich kann nicht so genau lesen. Ja. Gut, Micho, wolltest du noch was sagen?
2 Dinge sogar. Oh. Und zwar wollte ich bei den Awards noch was ergänzen. Und einen Award wollte ich nach einem Award wollte ich bei euch fragen. Da habe ich meinen Favoriten. Ich würde aber gerne erstmal euch hören. Und zwar, was ist denn bei euch, zumindest nur bei den Dolphins, der Most Improved Player?
Most Improved.
Ich gebe euch mal, dann sage ich meinen doch zuerst, gebe euch mal einen Moment nachzudenken. Für mich ist tatsächlich der Most Improved Player, von denen, die wir nicht genannt haben, als Gaskin könnte man mit Sicherheit überlegen, ob er nicht auch dazu zählt, ist für mich Durham Smythe. Einfach, weil er mehr ins Spiel integriert wurde, er hat sich auch als Passstation empfangen, er scored auch dementsprechend, er blockt und hat sich auf seinem ganzen Level in allen Bereichen im Vergleich zum Jahr einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht und deswegen ist er für mich der Most Improved Player. Wie sieht's bei euch aus? Rico, möchtest du anfangen?
Ich bin gerade tatsächlich am Überlegen.
Und dann fängt Tobi an.
Hey, VG, ja, also was er dieses Jahr so an Performance abgerissen hat im Vergleich zu dem, was da in den Vorjahren, also über die gesamte vorletzte Saison gesehen war, gehört er da auf jeden Fall mit hin, weil er ja durchaus schon deutlichen Impact in der Defense hatte und in den Special Teams.
Ja. Also ich denke, AVG hat da auch den größten Sprung gemacht. Tatsächlich finde ich, also ich finde, bei Durham Smythe oder auch bei Adam Shaheen ist es so, die werden mehr ins Passspiel integriert, weil man einfach das Passspiel in der Endzone auf Titans zugeschnitten hat, was ja auch vollkommen richtig ist in meinen Augen, weil dafür hat man Titans, gerade in der Endzone oder in der Red Zone. Aber gerade im Blocking, Bauchschmerzen. Fand ich jetzt, also zum Beispiel bei Mike Gesicki, der ist stärker angefangen die Saison mit Blocking, aber das war auch einfach nur so ein, zwei Spiele. Und der Rest der Saison hatte er seine Momente, aber war auch nicht so viel improved im Blocking. Und das muss ich sagen, da fehlt mir bei allen noch so ein bisschen. Aber gut. Das allgemein zu den Titans einfach. Ich glaube, dass wir ein gut schönes Trio haben bei den Titans. Die zusammen sind einfach auch eine gute Unit, aber es ist nichts Überdimensionales. Aber ja.
Ja. Was war dein zweites? Der andere Punkt wäre nicht so gewesen, sondern wäre so eine Art Hausmeistergeschichte. Deswegen wollte ich euch erstmal fragen, ob ihr noch was anderes habt oder ob wir danach die Folge quasi beenden.
Ich habe tatsächlich noch eine News vergessen, aber das ist nur informative halber. Dass nämlich der Coaching-Staff der Miami Dolphins beim Reese Seniors Bowl Ende des Monats, wenn er denn stattfindet, das Coaching übernimmt zusammen mit den Carolina Panthers.
Ja, ich denke, da gehen wir dann nochmal genauer drauf ein. Wenn es soweit ist. Aber ja, das ist eine News, die wir uns erstmal im Hinterkopf behalten. Wir brauchen ja noch was für die nächsten Wochen. Gut, Micho.
Ja, also Hausmeistergeschichten. Die meisten werden es mitbekommen haben. Wir haben ja jetzt eine Quizshow aufgenommen, die wir vielleicht sogar gerne öfters produzieren würden. Man findet die auf YouTube. Nur auf YouTube. Ich hoffe, die meisten gefällt sie. Was die beiden verraten mir nicht genau, was für Kommentare kommen. Ich sehe es ja nicht mehr bei Facebook, was drunter gepostet wird. Aber so wie ich das mitbekommen habe, wird es wohl relativ gut angenommen. Und deswegen würde ich hier gerne nochmal aufrufen dazu. Zum einen, Kandidaten werden immer gebraucht, wenn wir das irgendwann machen. Und was genauso gebraucht werden kann, sind Fragen, inklusive der Lösungen gerne. Es gab ja dann tatsächlich die Diskussionen beim letzten Mal, beziehungsweise mir sind da ja auch einige Fehler unterlaufen. Muss man leider so sagen. Ja, es ist so. Es hätte aber nichts am Ergebnis geändert, wie auch immer. Tobi ging ja schon mit weit über 1000 Punkten Vorsprung in die Bonusrunde. Das kann ja jeder nachverfolgen. Ja, also für Fragen oder sowas, die ihr dann bitte per PN schickt, sind wir immer zu gebrauchen. Wenn ihr Vorschläge habt, was man daran verbessern soll, was man ändern soll, außer darauf, dass ich vielleicht noch genauer aufpassen muss oder so. Ja, immer raus damit. Wir würden uns gerne verbessern. Und wenn ihr, könnt uns genauso sagen, wenn ihr sagt, also sorry Leute, so ein Format ist Bullshit, lasst es lieber sein. Aber das würde ich halt gerne wissen. Fragen, wenn möglich, per PN und nicht irgendwo unten drunter posten. Alles andere hoffe ich, dass mir die beiden anderen Jungs das dann dementsprechend zutragen. Ihr dürft aber auch gerne unter dem YouTube-Video kommentieren. Da sehe ich das dann auch. So, das war's jetzt von meiner Seite.
Und da möchte ich dann einfach einhaken. Wir sind ja quasi jetzt schon wieder am Ende, ja schon wieder am Ende der Folge. Wenn es gibt Sachen gibt, die ihr in der Offseason gerne mit uns machen wollen würdet, die ihr gerne hören wollen würdet, oder wenn ihr sagt, YouTube-Formate, das fändet ihr cool, oder wenn andere Ideen, zum Beispiel wie ja Big E, der ja als Fan der Miami Dolphins Fan of the Year ist und jetzt unter den besten drei ist, quasi im Finale steht, der so ein Two-Minute-Drill ein-, zweimal die Woche macht, wo es um verschiedene Themen einfach dann kurz geht. Oder ja, wenn ihr sagt, hey, ich habe das und das Format gesehen, wie wird sowas? Oder wenn ihr sagt, hey, wollt ihr nicht, keine Ahnung, euren eigenen TikTok-Kanal, eure eigene Website, irgendwas, was weiß ich nicht, machen? Keine Ahnung, wir spinnen jetzt einfach mal so rum. Wenn ihr sagt, hey, das fänden wir cool, dies fänden wir cool, einfach raus damit, weil dann wissen wir auch, hey, okay, das gucken wir uns mal genauer an und werden dann weiterschauen. So, das soll es jetzt auch schon gewesen sein. Ich bedanke mich wieder. Es war mir eine Ehre. Es hat mir wieder super viel Spaß gemacht, heute mit euch aufnehmen zu dürfen. Ihr da draußen kennt das Spielchen auf YouTube. Einfach den Daumen hoch und eventuell, wenn ihr sagt, boah, ist das ein geiler Podcast, auf Apple Podcast vielleicht eine positive Bewertung dalassen. Abonniert uns gerne auf jedem Kanal, wo es geht. Also ja, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, auf Google Play, irgendwas, auf YouTube. Ja, abonniert uns, es hilft uns, es tut euch nicht weh, es hilft uns weiter. Und damit bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.